Musikschulen, also so, oder wie ich es dann erlebt hatte, ist halt, man geht halt hin, hat halt seinen Stundenplan, hat den Einzelunterricht und sagt, macht die Tür auf, Schüler, hallo, Unterricht, Schüler, tschüss, Schüler B, hallo, Unterricht, Schüler, tschüss, Schüler C. Also wie eine Arztpraxis, ne? So, da legst du bitte. Und ja, und allein da dachte ich immer schon, das ist ein unheimlich eingeschränktes Verständnis der Institution Musikschule, wenn sie sich versteht als im Prinzip eine Vermittlungsagentur für instrumentalen Einzelunterricht oder Gruppenunterricht. Oder klar, bei großen Musikschulen dann eben natürlich auch Ensemble-Sachen. Aber ich dachte immer, ja, da ist eigentlich viel mehr drin.
Herzlich willkommen zu Weites Feld, dem Podcast für klassische Musiker auf der Suche nach Inspiration und neuen Wegen. Mein Name ist Max Gärtner und ich treffe mich mit Musikschaffenden, die mit einer klassischen Ausbildung begonnen haben und unkonventionelle Wege gegangen sind, um ihre ganz eigene Idee, eine Karriere im Musikbusiness zu leben. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, worauf es bei einer Karriere als Profimusiker ankommt, wie man als Freelancer die richtige Work-Life-Balance findet und sich selbst dabei immer treu bleibt. Diesmal bin ich nach Freiburg gereist und habe Andreas Dörne getroffen. Andreas ist Professor für Instrumentalpädagogik an der Freiburger Musikhochschule und Autor zahlreicher Bücher und Artikel. Vor allem über sein letztes Buch, das sich mit der Zukunft der Musikschulen auseinandersetzt, haben wir sehr intensiv gesprochen. Da ich auch mal einige Jahre Leiter einer Musikschule war, hat mich das Thema natürlich brennend interessiert. Und wie sich herausgestellt hat, gibt es tatsächlich einiges, was an dem Konzept Musikschule als solches vielleicht zu überdenken wäre. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn sich möglichst viel von seiner Vision des Musizierlernhauses in der Zukunft verwirklichen lässt. Für mich persönlich ist diese Podcast-Folge eine ganz besondere gewesen. Und neben den ganzen spannenden Themen, die wir so im Podcast besprechen, wird es so richtig abgefahren nochmal gegen Schluss, wo Andreas im Rahmen der vier Abschlussfragen nochmal ein ganz anderes Kapitel eröffnet und zeigt, dass er neben seinen ganzen musikalischen und pädagogischen Qualitäten auch ein richtiger Fachmann im Bereich zukunftsweisende Landwirtschaft ist und sich da auch ganz intensive Gedanken macht. Er scheint also in ganz vielen verschiedenen Bereichen diesen Drang zu haben, ganzheitliche Konzepte zu entwerfen und Dinge gleich auf eine ganz spezielle Art und Weise zu ordnen. Ich hoffe, ihr habt beim Zuhören so viel Spaß, wie ich es beim Treffen mit Andreas hatte und wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit.
Andreas, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mich hier in deinem tollen Studio für Weitesfeld im Podcast empfängst.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist.
Wir sitzen hier auf dem Fußboden auf sehr gemütlichen Fellen, umringt von lauter Musikinstrumenten und technischem Gedöns. Wir haben hier ein Klavier und du hast mir gerade schon erzählt, du hast ursprünglich angefangen mit einem Klavierstudium. Wo hat denn das begonnen, deine musikalische Karriere? Warst du schon ganz jung auch Pianist oder wie ging das los?
Ja, meine Karriere hat begonnen tatsächlich mit dem Klavierunterricht bei meiner Mutter.
Oh.
Da war ich 5, bin gerade 6 geworden und dann meine Eltern sind beide passionierte Musiker.
Auch Profis oder waren die?
Nee, okay. Sind Pastoren. Ja. Also ich komme aus einem Pfarrhaus.
Ah, okay, also ist ja auch doch musikalischer Background.
Ja, genau. Also so dieser kirchenmusikalische Background. Mein Vater ist Flötist und meine Mutter spielt Klavier, Orgel, Cembalo. Genau, die hat mir das erste Jahr hat die mir ein bisschen Stunden gegeben. Mhm. Und so bin ich da reingekommen. Und dann hat sich das ganz interessant weiterentwickelt, weil ich ganz normal dann so, ja, bis zur 5. Klasse, 6. Klasse habe ich ganz normal klassischen Klavierunterricht an meinem anderen Lehrer noch gehabt. Mhm. Und bevor ich sogar noch in meine Pubertät kam, oder wahrscheinlich war das nur der Anfang, habe ich mir gesagt, oh, nee, keine Lust mehr. Also A, keine Lust mehr auf zum Klavierunterricht gehen und B, keine Lust mehr auf klassische Musik. Mhm. Ich kaufe mir eine E-Gitarre und mache Rock'n'Roll.
Okay, und die Bandkarriere,
ja, genau.
Die klassische Teenie-Bandkarriere.
Genau, und da bin ich dann hauptsächlich autodidaktisch über die Gitarre und über den ganzen Pop-Rock-Bereich habe ich mir dann sozusagen das zweite Gleis eröffnet und bin dann über IDE-Gitarre wieder zur Konzertgitarre gekommen zur klassischen Musik und dann von der Konzertgitarre irgendwie mit 15, 16 wieder zum Klavier. Und hab dann, ja, also hab seitdem besteht mein Leben aus diesen zwei musikalischen Gleisen.
Und wie kam der Weg zurück? War das dann auch eigene Motivation?
Ja, genau. Zwei eigene Motivationen auf alle Fälle. Mhm. Also irgendwann habe ich auch Liebe zur klassischen Musik wiedergefunden. Mhm.
Gab es da ein Ereignis oder war das einfach so ein fließender Übergang?
Ich glaube, das war, weiß ich gar nicht genau.
So manchmal gibt es ja so ein Konzert oder irgendwas.
Ja, ne? Also ein Konzert gab es, glaube ich, nicht. Aber wir haben viel Konzerte besucht und... Nee, also ich weiß gar nicht genau, ob es da jetzt wirklich das eine Ereignis gab.
Wir sind jetzt hier in Freiburg. Bist du auch hier aufgewachsen dann? War das dieser Bereich hier in der Ecke?
Nee, ich bin in Niedersachsen aufgewachsen, mhm. Südniedersachsen, in einer Kleinstadt am Harz, mhm. am Harzrand. Mhm. Fast schon Zonenrandgebiet. Ah, vielleicht war das eine Sache. Stichwort Zonenrandgebiet. Ne? Wir hatten ja da, das war ja vor 89 ein ganz interessanter Fall. Eine ganz interessante Region, weil es da viel Geld gab, auch für Kulturförderung, und da relativ viel los war. Also zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt an Walkenried, ist direkt an der Grenze im Südharz. Da gab es die Klosterkonzerte mit wirklich, also Hilliard-Ensemble und so, dieses Level. Mhm. Und genau, und auch so bei uns in der Region, sehr, sehr kirchenmusikalisch, es war relativ viel los. Es gab eine sehr coole Verein der Jazzfreunde in Osterode, die auch irgendwie cooles Zeug am Start hatten in so einer Kleinstadt. Genau, also von daher war, glaube ich, ein nicht ganz unwichtiger Faktor, dass ich einfach in einer Region groß geworden bin, die zwar keine Großstadt war, aber trotzdem kulturell echt ziemlich gut bedient. So. Mhm. Genau. Ja, und dann habe ich klassisches Klavier studiert als Hauptfach, im Nebenfach Gitarre, Konzertgitarre, und habe aber eigentlich immer musikalisch so nach meinen eigenen Wegen gesucht.
Ist diese Entscheidung, dass du das profimäßig betreiben willst oder zumindest erstmal studieren willst, wie bist du da auf die Idee gekommen quasi? Wo kam der Input her, dass man theoretisch das beruflich machen kann, und auch so ein bisschen, bist du sicher auch supported worden irgendwie in die Richtung?
Genau, also meine Eltern haben mich da immer total unterstützt. Mhm. Musik ist schon immer mein zentraler Lebensinhalt irgendwie, ja, gewesen, und ist es nach wie vor, inzwischen vielleicht ein bisschen weniger, aber ist es schon immer gewesen. Und ja, vor allen Dingen dann auch, ich habe also über die Gitarre, was halt interessant war, so Stichwort Autodidaktik und sich selber mit Sachen beschäftigen, also popmusikalische Lernwelten erkundet, also Sachen raushören, mal ab und zu irgendeinem Checker gehen, der irgendwie was kann, und man sagt, hey, bringst du mir dann das und das bei? Und dann hat man mal so 2-3 Stunden in Anführungsstrichen, okay, wo man einfach gemeinsam sich Zeug raushört und der sagt, hey, mach das mal so und spiel das mal so, oder hey, so und so geht das. Und das war halt total cool, und in diesem Zusammenhang bin ich dann zum Unterrichten gekommen, eigentlich auch so relativ zufällig. Also irgendwann standen dann halt Leute bei uns vor der Tür, die gesagt haben, hey, Andreas, irgendwie spielst du ja Gitarre? Ja, genau, das ist ja irgendwie nicht schlecht, so was du machst, und kann ich Unterricht bei dir haben. Mhm. Und deswegen unterrichte ich praktisch seitdem ich 14 bin.
Und hat dir das gleich Bock gemacht, oder war es mehr so ein Geldding?
Mega,
oder?
Das hat mir immer mega Bock gebracht. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was mich im Kern interessiert, also wie Menschen mit der Musik sich gemeinsam entwickeln und gemeinsam ihre Freiheit als Individuum, als Mensch finden, ausleben. Mhm. Und einfach die Freude an diesem kreativen, flowigen Tun des Musizierens gewinnen. Mhm. Und das in irgendeiner Form unterstützen zu können oder begleiten zu können, das ist immer eine zentrale Triebfeder von mir gewesen. Mhm. Aber eben witzigerweise über dieses, also ich habe dann, also mit 14 Jahren hast du keine Ahnung, was du irgendwie, ja, also bist du sozusagen komplett abgeschnitten von jeglichen formalen Pädagogik oder irgendwie pädagogischen Theorien, das ist sehr logisch. Ja. Und machst halt einfach mal so, wie du denkst, dass es irgendwie richtig ist.
Ja.
Oder auch gar nicht so, wie du denkst, dass es richtig ist, sondern wie du
denkst, dass es richtig sein müsste, oder?
Nee, auch gar nicht mal so in die Richtung, sondern so, dass man, okay, wen hat man da vor sich, so, was will der? So. Mhm. Und dadurch, dass halt Leute mit der Gitarre kamen, war halt immer die Situation, dass die halt irgendwas mit, also die hatten immer einen Lernwunsch. Mhm. Also gerade am Anfang kam ich natürlich nicht irgendwie Eltern, die ihr Kind so hier, lern Gitarre bei dem Dörne. Ja, Mama. Sowas gab es halt nie. Und ja, das ist halt auch eine ganz besondere Situation. Mhm. Und so kannst du halt diese, dieses mega tolle Potenzial, was im Einzelunterricht liegt, also dass du wirklich individualisierte Bildungsprozesse in Gang bringen kannst, gab es sozusagen die besten Voraussetzungen dafür. Mhm. Und das fand ich halt immer cool und das hat mich sehr gereizt. Und seitdem, interessiere ich mich einfach dafür, was Menschen so mit Musik machen und wie sie die sehen und was das für sie bedeutet. Und wie sie über die Musik, kreativ ist halt ein sehr abgenutzter Begriff, aber wie sie eben über die Musik etwas Individuelles, Neues, Eigenes in die Welt setzen. Auch wenn es nur im ganz Kleinen neu ist oder so. Mhm. Aber es ist ihr eigenes und es ist irgendetwas, was im Kleinen die Welt verändert. Und das finde ich spannend.
Mhm. Und wie muss man sich vorstellen, du bist dann, also hast du den Entschluss gefasst zu studieren, hast begonnen zu studieren. Wo hast du studiert? Oder wo hast du angefangen zu studieren?
Ich habe in Bremen studiert.
Okay. Und wie war dann, weil du ja schon jetzt das so begeistert beschreibst, diesen pädagogischen Teil auch deiner Arbeit schon mit 14 unterrichtet, wie ist dann dein Gedanke sozusagen gewesen, was hast du dir so vorgestellt in dem Moment, wo du begonnen hast zu studieren? Jeder hat doch gerade am Anfang, oftmals verändert sich das ja im Laufe der Semester, aber man hat so eine erste Vorstellung, ich studiere das jetzt und dann oder währenddessen und danach und so. Ne? Was war da bei dir los?
Ich glaube, das war relativ so wie bei jedem, dass ich einfach mal Bock hatte, irgendwie mein Leben rein dem instrumentalen Üben und Spielen und so zu widmen. Mhm. Und einfach diese anregende oder ich sag mal potenziell anregende Lernumgebung einer Musikhochschule einfach zu genießen. Mhm. Und das ging ja früher, damals, wo es noch die Diplomstudiengänge gab.
Oh ja, ich war der Letzte auch. Siehste? Ja.
Und das war ja schon auch noch ein bisschen weniger eben verschult und die Studienpläne waren nicht so vollgestopft. Oder ja, also es gab jedenfalls einfach mehr Freiheit und die habe ich halt genutzt und das war mega, mega cool. Mhm. Und das war die Urtriebfeder, aber dadurch, dass ich halt, seit ich irgendwie 14 bin, unterrichte, war das für mich immer auch, und ich habe es auch immer während meines Studiums immer weitergemacht. Ich hatte dann in Bremen studiert, hatte dann ganz viele Schüler im Harz, wo ich herkam. Und das war für mich total normal. Und genau. Und dann hat sich der Weg natürlich dann in die pädagogische Richtung verfestigt und jetzt bin ich ja offiziell Professor für Instrumentalpädagogik.
Und hast du dann, du sagst, betonst die Freiheiten während des oder im Rahmen dieses Diplomstudiengangs im Vergleich vielleicht jetzt zum modularisierten Studium. Wie quasi hast du das genutzt, diese Freiheiten? Also wie hast du quasi den Alltag da, hast du da viel geübt oder hast du, also diese Freiheit ist ja oftmals auch für Leute, die dann beginnen zu studieren, erstmal gewöhnungsbedürftig. Ne? Dieses, man sitzt da und theoretisch muss man auch, wenn man jetzt nichts tut, fällt es erstmal auch keinem auf. So. Wie hast du diesen Freiraum genutzt? Wie ging das? Hast du den mit Zeit gefüllt und da nur geübt? Oder?
Das ist eine interessante und spannende Frage. Also wie gehen Menschen mit freiheitlichen Umgebungen um? Und gerade so in Bildungsinstitutionen mit freiheitlichen Settings. Das Ding bei mir ist autobiografisch, was ich auch noch nicht so ganz 100% ergründet habe, aber was, glaube ich, tatsächlich an der Art meiner Erziehung war, die einfach eine sehr liberale und auch freiheitliche war, dass das für mich in dem Sinne das Paradies war, weil ich, also mein Kopf, seitdem ich denken kann, besteht mein Kopf darin, in der Umwelt irgendwie etwas Interessantes, Neues zu entdecken, zu erkunden. Also ich habe so einen ganz, ganz starken Neugierdrang in mir. Und der hat dann halt einfach dafür gesorgt, dass ich auch mein Studium, also ich habe mich da weder gelangweilt, noch habe ich mich in irgendeiner Form, jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte, großartig faul auf der Haut gelegen, sondern ich habe bei den Jessern Sachen mitgemacht. Ich habe ganz interessant dann auch in Oldenburg an der Uni Sachen gemacht bei der Gertrud Meyer Denkmann, was mich sehr geprägt hat, die ja so neue Musik und
worum ging es da im Detail, was du da gemacht
hast? Ja, also zentral um ihr zentrales Thema dieses gestischen Musizierens. Das ist ja so ein ganz zentrales Ding von ihr und eben ja Vermittlung in Anführungsstrichen von neuer Musik oder eben die auch neue Musik im Unterricht und sozusagen die gesamte Ästhetik und dieser revolutionäre Impetus, der in der neuen Musik bis vielleicht, weiß ich nicht wann, irgendwann in den späten 70ern vorhanden war, den hat sie halt übertragen auf pädagogische Kontexte.
Mhm. Und wie hat sich dieses gestische Musizieren, das Konzept so dann inhaltlich ausgedrückt dann?
Naja, sie hat ein Seminar dazu gemacht, wo man eigentlich einen ganz neuen Zugang zum eigenen Musizieren gefunden hat, der nämlich ganz zentral über den Körper geht.
Okay.
Und wo eben, also dieser Grundgedanke, die Musik und die Spannungsverhältnisse der Musik sind im Körper der Menschen. Und jetzt muss man erstmal zuhören, also in seinen eigenen Körper und da die Resonanzen finden. Also wie resoniert eine Musik in meinem Körper? Und das ist eigentlich der zentrale, wichtigste Ausgangspunkt für alles Musizieren. Und das Musizieren, wenn man diese Resonanzen im eigenen Körper gefunden hat und sie auch bewegungsmäßig irgendwie ausdrücken kann und artikulieren kann, dann ergibt sich eigentlich alles andere relativ von selbst. Und dann kannst du halt gerade im Klavier, was ja total schön ist, kannst du über gestische, also die Verquickung von Ausdrucksbewegungen und funktionalen Spielbewegungen, da ist ja in der Mitte dann so eben dieses Gestische, was ja total spannend ist. Mhm. Und darauf hat sie sehr Wert gelegt und das hat mich ziemlich geprägt.
Und das heißt, in der Praxis tatsächlich hat man Musik gehört und dann in sich reingefühlt, wie sich was da passiert oder selbst musiziert und währenddessen oder wie war das?
Ja, so alles. Also sie hat einfach sehr viel Übung so angeboten. Mhm. Und auch gar nicht, was auch sehr interessant war, auch gar nicht irgendwie uns belehrt oder so, sondern sie hat einfach ihre Dinge vorgestellt und hat geschaut, wie gehen wir damit um. Mhm. Genau, und das reichte dann, genau, von Musik hören, von auch über Partituren, die Gesten in Schriftsymbolen ausfindig machen, mhm. bis hin zu eigenen Instrumenten, bestimmte Gesten ausprobieren oder halt andere Menschen, also diese Dirigierspiele, ne, dass man das Musizieren anderer Menschen dirigiert mhm. und dann eben so ein Dialog zwischen einem interpretierenden Musiker und einem dirigierenden Musiker mhm. entsteht. Also solche Sachen hat mhm. sie gemacht. Genau, und das war halt das, was mich am Studium interessiert hat, eben ja, diese Freiheit zu haben und da einfach ganz viel Zeug auszuchecken. Und das habe ich mir bis heute bewahrt und das ist eigentlich auch meine zentrale Vision von wie Hochschule eigentlich sein sollte. Ich glaube, wir können vielleicht später auch nochmal darauf zu sprechen kommen, weil das ist ein weites Thema. Mhm. Gerade im Kunstbereich glaube ich, dass wir völlig andere Lernumgebungen an der Hochschule schaffen müssten, die viel, viel mehr auf die Lernbedürfnisse, die Lerninteressen und die Lernbegeisterung der einzelnen Menschen nicht eingehen, sondern wo sie das wirklich ausleben, wo der Raum ist, diese Dinge auszuleben.
Weil es ja gerade so was Individuelles ist auch, ne?
Genau,
ja.
Genau.
Und also ich meine, die Wahl hat ja jetzt ein normaler Musikstudent wohl kaum mehr. Gibt es irgendwie, also gerade weil du dich jetzt auch so auskennst als Professor in solchen Studiengängen, einen Tipp, wie man, wenn man jetzt Teil dieses Systems ist, um dieses Studium zu absolvieren, den nötigen Freiraum schaffen kann, um dennoch quasi deinem Grundgedanken gemäß zu studieren?
Also bis auf bestimmte Grenzen geht das ja nach wie vor. Also durch die Modularisierung hat man zwar eine stärkere Kontrolle und diese Betonung der Regelstudienzeit ist ja auch nochmal was anderes. Also in den Diplomstudiengängen ging es vor allen Dingen auch deshalb gut, sich so individuelle Bildungsprozesse in die zu gehen, weil man nicht auf diese Regelstudienzeit beschränkt war. Mhm. Also ich habe zum Beispiel 10 oder ich glaube 11 Semester habe ich studiert für das Diplom. Und jetzt musst du halt nach dem 8. Semester ist halt Schicht und musst alles fertig haben. Aber es geht ja immer noch. Und also in unseren Studiengängen, also der allgemeinen Instrumentalpädagogik, geht das, glaube ich, noch am meisten. Ich sehe es in der Schulmusik, zum Teil auch in der EMP, da ist es deutlich stärker. Also da sind einfach die Curricula noch voller, noch viel voller zum Teil. Dass die Studis sich am Anfang des Semesters irgendwie Scheuklappen, Augen zu und sehen, dass man durchkommt bis zum Ende. Und das ist im Bereich der Instrumentalpädagogik nicht der Fall. Und das ist das Tolle, also vielleicht auch meine Empfehlung, also dass Leute auch deswegen eben diese instrumentalpädagogischen Studiengänge ins Auge fassen, obwohl die natürlich eigentlich berufsperspektivisch erstmal relativ unsicher sind. Mhm. Aber die bieten eben noch am ehesten die Möglichkeit, sich da frei zu entfalten. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind es im Prinzip an allen Hochschulen gleich. Also mittlerweile haben alle Hochschulen mehr oder weniger die gleiche Studiengangsdesign-Philosophie im Bachelor, was ich sehr schade finde.
Warum? Weil man dann sozusagen nicht mehr individuell wählen kann, wo man hingeht und sich da vielleicht spezialisieren kann?
Ja, genau. Oder? Also ich finde, Hochschulen im Bereich Studiengangsdesign trauen sich halt viel zu wenig. Mhm. Also klar, es geht nicht um eine Spezialisierung im ersten Studienzyklus. Mhm. Aber es könnte zum Beispiel eben, also was ich jetzt auch entworfen habe vor ein paar Jahren einfach mal so für mich, ist halt so, wie würde so ein Bachelorstudiengang aussehen, der eben radikal das Individuum ins Zentrum nimmt und also das Individuum sozusagen als Curriculum nimmt, mhm, und eben möglichst nichts vorgibt. Und das habe ich mir für mich einfach mal so skizziert. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist das halt, also das wäre wirklich anders.
Und wie wäre das?
Also der Grundgedanke ist erstmal, dass man ein reformiertes Hauptfach braucht.
Okay.
Weil ich finde, da liegt der Hase im Pfeffer, wenn es um Reformen im Hochschulbereich geht, dass der ganze Bereich des Hauptfachmoduls im Prinzip immer gleich bleibt. Mhm. Und in meinem Modell wäre es eben so, dass bestimmte Anteile aus der Pädagogik, aus der Musiktheorie, aus der Musikwissenschaft integral in das Hauptfachmodul implementiert, eingebaut wäre.
Und nicht als separate Bestandteile so
genau,
drumherum.
Mhm. Genau. So dass du zum Beispiel im Hauptfachmodul gibt es zwar Einzelunterricht, aber du kannst auch verschiedene Unterrichtsformen haben, Partnerunterricht, Kleingruppenunterricht. Du könntest zum Beispiel ein Co-Teaching-Modell machen. Du hättest verschiedene weitere Hauptfachunterrichtsdinge, also regelmäßige Klassenstunden, die dann zum Beispiel eben so musiktheoretische Elemente beinhalten, dass die Leute Arrangements schreiben für ihr eigenes Instrument, das selber ausprobieren, dann auch sozusagen Ensembleleitungselemente in diesen Klassenstunden drin haben. Dann, dass man je nach Instrument vielleicht externe künstlerische Praktika machen kann. Also es ist speziell für den Bereich Gitarre natürlich interessant, dass du sagen kannst, okay, du willst jetzt mal ein Semester Metal Shred irgendwie bei einem Checker in der Stadt irgendwie machen.
Ja, klar.
Und dann geht das. Oder halt, also alle möglichen Flamenco oder Laute oder Fingerstyle oder so. Das ist in der Gitarre natürlich, bietet sich sehr an. Genau, dass du darüber hinaus plus dann eine inhaltliche Erweiterung auf vor allen Dingen Improvisation, was ja ein zentrales Desiderat noch so im Hauptfachbereich ist. Mhm. Ja, und das ist ja so ein Thema, was auch eigentlich immer von außen angetragen wird. Es gibt dann irgendwie Seminare zur Improvisation
oder
so. Genau. Und, ja. Aber im Hauptfachunterricht ist es eher, ich sag mal, nicht so üblich.
Ja.
Und interessant wäre doch ein Hauptfachunterricht, der sich 50% im Prinzip Interpretation, Improvisation widmet und die Dinge aufeinander bezieht. Ja? Also, dass du wirklich mit Stücken, die du interpretierst, auch stilmäßig improvisieren kannst, dass du sie verändern kannst, dass du dieses ganze Recompose-Gedanken, dass du den mit integrierst, dass also auch sozusagen die Musikkultur in der Interpretation von bestehenden Werken sich weiterentwickelt, weil die Leute mit diesen Werken etwas Kreatives anfangen. Mhm. Genau, also Klammer auf, Klammer zu. Solche Dinge würde ich alle in so ein reformiertes Hauptfachmodul packen.
Ja.
Und dann alle äußeren Bereiche drumherum komplett freistellen. Mhm. Und dann allerdings auch die Frage, wie sehe dann die Lehre in diesem großen Freibereich aus? Weil das wäre auch eine andere Lehre, wo ich finde, dass man sich an den Medizinern und bei der reformierten Medizinausbildung orientieren könnte. Mhm. Also das sind, glaube ich, 8 oder 10 Hochschulen in Deutschland, die so ein reformiertes Modell haben, wo es nicht mehr darum geht, bis zum Physikum einzelne Fächer zu lernen, separiert, sondern fächerübergreifende Themen zu setzen, die im Teamteaching oder im gemeinsamen Unterrichten von Lehrenden behandelt werden, wo sozusagen die Fachqualitäten und die Fachinhalte einfließen, aber es ist immer um einen zentralen Projektinhalt geht.
Okay.
Klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Aber das Übertragen auf die Musik wäre dann zum Beispiel, dass man so ein übergeordnetes Thema schafft. Nehmen wir mal das Beispiel neue Konzertgestaltung oder sowas. Und dann könnte man ein musikwissenschaftliches Seminar zur Historie der oder zur Kulturgeschichte des Konzertes, des klassischen Konzertes machen. Man könnte soziologische, musiksoziologische Elemente in diesem Seminar einbringen, wie Konzerte in anderen Musikkulturen stattfinden. Dann könnte man daran zum Beispiel eine große, wie heißt das, Exkursion.
Habe davon gehört.
ich denke gerade zu schnell. Eine Exkursion zum Podiumfestival in Esslingen machen.
Klar.
Ja, also einfach zu Städten, wo irgendwie was Neues passiert. Mhm. Und dann könnte man als dritten Bestandteil so einen, ein eigenes Projekt.
Mhm. Also so ein Thema sozusagen und das mit verschiedenen übergreifenden Schnittmengen mit anderen Bereichen umfassend behandeln.
Genau. Mhm. Und dann hättest du im Prinzip so Mini-Module. Mhm. Ja, das wären vielleicht maximal drei Veranstaltungen, die in einem Semester, maximal zwei Semestern abgehandelt werden, mhm. mit einem übergreifenden Thema. Mhm. Genau. Und dann entscheidet man sich für diese einzelnen Mini-Module-Themen. Und die Lehrenden können sich austauschen, weil es halt dann vor allen Dingen auch ein gemeinsames Unterrichten ist oder zumindest ein gemeinsames Absprechen mhm. dieses Themas. Was ich auch sehr wichtig finde, dass Bildungsinstitutionen auch zu Lernfeldern von den Lehrenden werden. Mhm. Und zwar also nicht nur zu Lernfeldern im Sinne von, wie unterrichte ich besser, sondern also wirklich die eigene Lernbiografie innerhalb der Bildungsinstitutionen weiterzubringen. Mhm. Also dieses gemeinsame Lehren und Lernen.
Ja.
Im Prinzip so ein Grundgedanke von der Lerngemeinschaft, dass so eine Kultur etabliert wird. Genau, also das war so ganz kurz sind so die Grundgedanken.
Das würde ja auch diese Geschichte völlig umwerfen, die man heute ja auch hat und die auch schon irgendwie natürlich von vielen kritisiert wird. Und wenn man die Studenten anspricht, jeder muss das ja so ein bisschen bejahen. Man hat das Hauptfach, das ist so das Nonplusultra. Und dann gibt es diese gesamten Nebenfachbereiche, die ja so ein bisschen irgendwie, man sitzt da zwar, muss irgendwie, aber manchmal muss man ja auch nicht. Und das ist ja nicht so wichtig und so. Ja. Sondern man würde das alles irgendwie zusammenbringen und dann irgendwie auch die Identifikation der Studenten mit diesen ganzen Bereichen stärken.
Genau. Und der Clou eigentlich, also der letzte Gedanke von diesem Modell wäre, dass du eben, also du hast diesen Hauptfachbereich, dieses erweiterte Hauptfachmodul, was schon viele Inhalte auf Teil-, halbformelle oder informelle Weise inkludiert, das wäre der Pflichtbereich. Und dieser große Wahlbereich draußen rum wäre eben ein reiner Wahlbereich, mhm. sodass du jetzt im Extremfall, könntest du sagen, mich interessiert der ganze äußere Bereich nicht, ich will wirklich nur mal 4 Jahre mein Instrument machen, mhm. was ja auch völlig berechtigt ist und mhm. cool, dann ziehst du sozusagen alle ECTS-Punkte, die potenziell in diesem Wahlbereich unterbringbar wären, ziehst du rüber in den Hauptfachbereich
okay.
und sagst halt, okay, ich kann die transferieren und von daher, ich übe und spiele halt einfach mehr. Ich übe und spiele den ganzen Tag. Mhm. Aber bin trotzdem in diesem reformierten Hauptfachmodul sozusagen mit Dingen konfrontiert und mache neue Erfahrungen über mein Instrument und über die Lehre, die mich schon beeinflussen. Das wäre der eine Extremfall. Oder aber der andere Extremfall, du kannst sagen, ey, ich bin so breit interessiert, will aber trotzdem mein Instrument machen. Mhm. Ich mache einen relativ breiten Wahlbereich mhm. Und kümmere mich da wirklich um die Inhalte, die mich interessieren und ziehe ECTS aus dem Hauptfachmodulbereich ab. Mhm. Und dann hättest du im Prinzip ein ganz individuelles Studienprofil in diesem Bachelorbereich, in dem ersten Zyklus.
Aber dennoch keine strikte Trennung zwischen verschiedenen Welten da.
Genau, keine strikte Trennung. Und du würdest verhindern, dass es eben Spezialisten, die nicht links und rechts gucken können, gibt. Mhm. Also das ist nur eine
voll abgefahrenes Konzept.
Es ist ziemlich schräg. Und weil es so schräg ist, hat das auch...
Hast du es mal irgendwo vorgestellt?
Ja, ich habe das bei uns in der Fachgruppe mal vorgestellt.
Und? Wann geht's los?
Da wurde sogar eine extra Sitzung zu eingerichtet.
Ja.
Und dann gab es so allgemeines Wohlwollen, aber irgendwie...
Ist auch sehr kompliziert. Und,
ja,
ne?
ja, und das hat es am Ende keinen interessiert.
Ja.
Also das, ich glaube, das war für die alle relativ... spinnert.
Okay, aber es klingt total logisch. Also ich finde, gerade diese Geschichte mit der Trennung, das ist ja in so vielen Bereichen. Ich war jetzt kürzlich in Detmold und habe da einen Vortrag bei diesem Netzwerk Musikhochschulen für die Summer School gehalten. Und da ging es um Artistic Research. Und auch da ist ja immer dieser Punkt, die Kunst und die Wissenschaft total getrennt als zwei Welten und jetzt plötzlich zusammengeführt, ist das gut, ist das schlecht, immer die Nebenfächer und das Hauptfach komplett hermetisch abgeriegelt und eher gegenseitig so ein bisschen argwöhnisch beäugt. Ne? Im Grunde ist es ja eigentlich total logisch, ein logischer Schluss, dass das sich mal berührt und auch gegenseitig befruchtet.
Ja.
Also diese ganzen Konzepte, das scheint dir ja zu liegen, wenn ich das mal kurz
biografisch analysieren darf. Eine Leidenschaft von mir.
Ich habe hier natürlich die druckfrische Kopie am Start deines Buches Musikschule neu erfinden. Ja. Das heißt, wie ist das denn gekommen? Also, oder wann hat es denn angefangen, dass du so umfangreich über Dinge nachdenkst und es gleich so konkret strukturierst auch gedanklich?
Ja, ich glaube, das mache ich auch schon, seitdem ich halbwegs vernünftig denken kann.
Das geht ja nicht über Nacht, ne? Nee, also dass man dazu neigt auch tatsächlich so komplexe bestehende Strukturen mal ganz mit Abstand und nicht betriebsblind zu betrachten, sagen, ich würde ne und so ganz anders. Wann hast du das damit so zumindest bewusst begonnen? Was waren so die ersten Schritte in dem Bereich?
Ja, ich glaube so Mitte des Studiums, genau. Also es ist halt immer, also ich bin durch alle Bildungsinstitutionen und Bildungsschritte irgendwie durchgegangen, bin auch durchgekommen und habe so alles gemacht, was so gemacht werden muss. Aber habe mich immer insgeheim gefragt, so geht das nicht auch anders? Mhm. Oder ginge es nicht auch anders? Und was sind die Optionen? Was sind Möglichkeiten, die Welt, in dem Fall die musikpädagogische, hochschulische, weiß nicht was, Welt, Kunstwelt neu zu denken? Mhm. Und ja, das ist wirklich eine Leidenschaft von mir und eigentlich so meine zentrale, ja, wo ich am meisten Kraft auch rausschöpfe. Und ich empfinde das auch für mich als eine künstlerische Tätigkeit. Mhm. Also dieses Entwerfen von neuen Welten. Es hat natürlich auch eine sehr, also es ist sehr kognitiv, am Ende natürlich auch kognitiv lastig, weil man einfach dann die Strukturen, die man aufbaut, die müssen halt stimmig sein und man operiert ja mit wahnsinnig vielen Variablen, also man macht permanent sehr, sehr umfangreiche Gleichungen auf, die eigentlich nicht lösbar sind. Mhm. Und es hat sozusagen ein großes Mobile, hängt man auf und bastelt man und dann geht es darum, das in irgendeiner Form in ein Gleichgewicht zu bringen. Und irgendwann hat man so ein Gleichgewicht und freut sich. Aber man könnte das Gleichgewicht auch auf eine andere Art und Weise der Verschiebung der einzelnen Teile natürlich auch erreichen. Mhm. Also es gibt eigentlich unendlich viele Möglichkeiten. Mhm. Genau. Und das finde ich sehr reizvoll.
Und jetzt zu deinem aktuellen Buch Musikschule neu erfinden. Da machst du ja, wir sprechen gleich nochmal detailliert darüber, aber da machst du dir wahnsinnig auch wieder strukturell detaillierte Gedanken, wie eine Musikschule denn eigentlich anders aufgebaut sein könnte, um anders oder vielleicht optimierter, besser, umfassender zu funktionieren und sich vielleicht auch den Ansprüchen heutzutage ein bisschen anzupassen. Wie bist du denn überhaupt, also um etwas neu zu denken, muss man ja erstmal drin sein und Feldforschung betreiben, ja? Mhm. Wie ist denn deine erste Berührung zustande gekommen mit einer Musikschule? Hast du nach dem Studium oder auch währenddessen schon an einer unterrichtet, oder?
Ich, in Berlin war ich relativ lange an einer, das war eine private Musikschule, aber schon, also Stadt der Schule relativ groß. Mhm. Genau, und da habe ich so das.
Und was, also wie ging es denn los? Du hast da begonnen zu unterrichten und was waren die ersten Gedanken, wo du merktest, unter Umständen stößt deiner Ansicht nach dieses Konzept dann doch hier und da an seine Grenzen?
Naja, es ist im Prinzip Musikschulen, also so, oder wie ich es dann erlebt hatte, ist halt, man geht halt hin, hat halt seinen Stundenplan, hat den Einzelunterricht und sagt, mach die Tür auf, Schüler hallo, Unterricht, Schüler tschüss, Schüler B. Hallo, Unterricht, Schüler, tschüss, Schüler C. Also wie eine Arztpraxis, ne? So, der nächste bitte. Und allein da dachte ich immer schon, das ist ein unheimlich eingeschränktes Verständnis der Institution Musikschule, wenn sie sich versteht als im Prinzip eine Vermittlungsagentur für instrumentalen Einzelunterricht oder Gruppenunterricht. Oder klar, bei großen Musikschulen dann eben natürlich auch Ensemble-Sachen. Aber ich dachte immer, ja, da ist eigentlich viel mehr drin. Mhm. Und jetzt zum Beispiel in der Nachbartür einen sehr, sehr coolen Kollegen, einen Jazz-Gitarristen, wo ich immer, wenn ich irgendwie auf dem Flur war und an der Tür gelauscht habe, dachte ich so, boah, das klingt ja toll, was da aus dem Zimmer kommt. Ich würde mit dem gerne mal was machen und auch mit meinen Schülern zusammen. Mhm. Und das habe ich zum Teil auch gemacht und das kann man auch tun, aber da habe ich so gemerkt, so eher wenn eine Institution, eine Musikschule um diesen Grundgedanken oder im Zentrum auf diesem Grundgedanken basieren würde, zum Beispiel der wechselseitigen Zusammenarbeit, Kommunikation und so weiter, dann wäre das doch toll. Und wie sähe dann so etwas strukturell aus?
Okay, und du hast ja wirklich ein total umfangreich abgefahren begeistert. Ich habe das Buch natürlich gelesen und habe dann gewisse Erwartungen gehabt, weil ich ja auch einige Jahre meine Musikschule geleitet habe.
Das würde mich auch sehr interessieren, sozusagen, was da in dem Punkt deine, also als du Musikschulleiter warst, was waren da deine Gedanken, wo du gedacht hast, so, ich würde das eigentlich so und so machen?
Also, das ist wirklich ein umfangreiches Thema. Also ich glaube, wenn ich das runterbrechen sollte, wäre es primär, also ich habe eine private Musikschule auch geleitet und die war ohne eigenes Haus. Also die hatte zwar einen Standort und auch mit Büro und so weiter und hatte dort ein, zwei Räume. Das war mitten in so einer kleinen Stadt am Rand von Frankfurt. Und da hatte die Musikschule, das war eigentlich wirklich total schön, die hatte so ein altes Fachwerkhaus bekommen, von der Stadt zur Verfügung gestellt und also wurde schon gewissermaßen unterstützt. Aber dieses Haus war halt natürlich mini klein und da war noch ein Verein irgendwie mit drin. Das war so ein gemeinschaftliches Haus. Und man hatte zwei Unterrichtsräume, ein kleines Büro von, also 6 Quadratmetern, wirklich. Und ansonsten hat man, was ja natürlich jetzt total praktisch war, die Schule, das waren Grundschulen vor Ort, die wahnsinnig, wir sind Nachmittag hineingingen, da konnten wir Räumlichkeiten nutzen, haben dort die Schüler unterrichtet, damit die aus der Nachmittagsbetreuung nur so über den Hof mussten und zum Unterricht konnten, lauter solche Dinge. Mhm. Primär war es tatsächlich da, dass ich versucht habe, Konzepte zu entwickeln, wie man, ich habe wirklich tatsächlich auch mal, das ist deswegen bin ich auch gleich auf dein Projekt aufmerksam geworden, mir Gedanken darüber gemacht, wie könnte denn so ein Haus für diese Musikschule aussehen? Hat das mal skizziert und auch im Vorstand schon so ein bisschen besprochen und gesagt, also wir müssen irgendwie das schaffen, weil so Frankfurt, ne, also da sind doch vielleicht auch mal ein paar Förderer da, die ein bisschen was, wenn die Stadt selbst das jetzt nicht alleine stemmen möchte und so, dass wir mal ein Haus bekommen können, um auch die Schüler mal alle da zusammen zu haben und irgendwie, dass man sich auf dem Flur mal trifft und dass man, ne, die Lehrer untereinander sich mal treffen, dass es ein Lehrerzimmer gibt und so. Also all solche Dinge, die es in so privaten Musikschulen oftmals nicht so gibt. Ne? Also es gibt doch einige, die haben ein eigenes Haus oder so, aber die meisten oftmals, ich meine, das kennt ja jeder, diese dezentral organisierten Privatmusikschulen, die eigentlich nur aus einer Website und aus einem Computer bestehen. Und die Lehrer, die wissen, okay, ich muss in der Schule XY sein und unterrichte und werde dann bezahlt dafür. Also dieses gemeinschaftliche Gefühl existiert eigentlich gar nicht. Identifizierung mit dem Betrieb, für den man arbeitet und vielleicht auch mit der Gruppe der Lehrkräfte und so weiter an sich, ist eigentlich selten der Fall. Und ich fand schon immer, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Also sowohl auf Schülerseite als auch auf Lehrerseite. Ne? Dass man irgendwie das Gefühl hat, Teil von einem großen Ganzen zu sein, um dieses Interdisziplinäre auch zu denken. Und einfach so fast nebenbei beim Café sozusagen spontan mal was zu entwickeln und dann einfach sich mal auszutauschen. Und ja, da musste ich, als ich dann quasi dein Konzept studiert habe, sofort wieder dran denken. Dieses, also da sind einem ja auch die Hände so ein bisschen gebunden, denn tatsächlich als Privatmusikschule, das ist schon finanziell auch immer so ein Ding, wo du sagst, kann man ja nicht ohne weiteres mal realisieren. Ne? Das, also so einfach mal ein Haus organisieren, vielleicht in einer Stadt, wo die Immobilienpreise horrend sind. Oder wie findet man denn überhaupt einen Platz, um das umzusetzen? Und sorgt sozusagen auch PR-technisch für Verständnis dafür, warum ist das eigentlich wichtig. Ne? So Menschen, die das vielleicht kritisieren können, die vielleicht fachfremd sind, sagen, also da ist die Schule, die hat Räume, ist doch prima. Ne? Dann sind die Kinder vor Ort und überhaupt. Ne? Wie ist das denn, also gerade bei deinem Konzept, dazu gekommen? Du hast ja so ein wirklich, also architektonisch, da sind Raumpläne drin, Grundrisse, total, also richtig strukturell und dann natürlich auch inhaltlich sehr detailliert. Hast du zuerst das Konzept gehabt und hast daran das Haus oder war erst ein Haus da und du hast gedacht, wie kann man das nutzen? Wie ging das los?
Nee, das ist alles im Kopf entstanden und auch natürlich nicht allein in meinem Kopf, sondern da sind viele Freunde und mittlerweile auch ein Kreis hier in Freiburg, mit dem wir uns öfter mal treffen, an reforminteressierten Menschen beteiligt. Nee, es ist eigentlich alles im Kopf entstanden. Und ich habe ganz spannend, also du hast ja jetzt eigentlich drei Elemente auch angesprochen, ne? Oder was ich raushöre, was bei dir wichtig war, also Stichwort dieses auch Treffen auf dem Flur und Zusammenarbeit, das wäre einmal eben so ein Wunsch nach einer Schule, als also die eben nicht nur Unterrichtsstätte ist, ne, sondern wo man eben auch Lebenszeit, Lernzeit verbringen kann, dann ja so ein Aufbau von einer Lerngemeinschaft, also das Lehrer zusammenarbeiten, Lehrer, Schüler unterrichten natürlich, aber auch umgekehrt, Schüler von Schülern lernen und so weiter. Und als drittes diese Sache, dass es schön wäre, verschiedene Lernformen jenseits des formalen Unterrichts in eine Umgebung zu inkludieren. Also dieses ganze Spektrum an Lernformen, von formalem Lernen auf dem einen Pol bis zum wirklich informellen Lernen oder der unbewussten Sozialisation sogar auf dem anderen Pol und dazwischen diese ganzen Schattierungen von Lernmöglichkeiten. Ja, man kann sozusagen aus eigenen Wünschen oder wie man sich so eine Sache im Kopf vorstellt, kann man eben so Themen extrahieren und die dann als einen Baustein von so einer Konzeption sehen. Mhm. Weil man muss ja eigentlich auf drei Ebenen, wenn man so etwas plant, muss man ja überlegen. Man hat eben den Ort, also die architektonische reale Seite, man hat die organisatorische Seite, man hat die inhaltlich konzeptionelle Seite. Ne? Mhm. Und zu versuchen, in allen drei Bereichen maximale Innovation und dann in sich Stimmigkeit hervorzurufen, ist sozusagen die Herausforderung, wenn man irgendetwas Neues, eine neue Institution plant. Mhm. Genau, und bei uns ist es halt, also wie gesagt, bei mir ist die Idee im Kopf so seit 20 Jahren ungefähr, also auch seit Ende des Studiums. Mhm. Und ich habe das mit einem Freund in Berlin, habe ich das angefangen, mit dem Oliver Krämer, der da auch sehr interessiert dran war und beteiligt ist. Und wie gesagt, jetzt haben wir in Freiburg seit 5, 6, 7 Jahren so ein Kreis, wo auch verschiedene Musikschulleiter drin sind und auch also vor allen Dingen zwei Menschen, der Stefan Göritz und der Tobias Mein, die an ihren Musikschulen die Konzepte halt jetzt auch schon umsetzen. Mhm. Und das ist halt total spannend und interessant. Also die gehen dann sozusagen den einen möglichen Weg, dass sie eine bestehende Schule versuchen allmählich zu verändern. Der zweite Weg wäre, man baut so ein Haus komplett neu auf. Und ja.
Das ist ein interessanter Aspekt, weil viele, die das sicher auch interessieren wird, das Konzept, die lesen das Buch und sagen, das ist ja wirklich ein tolles Ding, neues Haus bauen, kaufen, ne? Und dann würde die Überlegung wahrscheinlich schon stoppen. Aber es ist doch super spannend, was ist dort Bestand und wie fangen die jetzt an, das schrittweise umzusetzen?
Ja, total.
Also wie geht das da vonstatten? Haben die schon ein eigenes Haus, auch die Musikschulen jeweils? Und das wird einfach räumlich umstrukturiert? Oder?
Die Musikschule in Waldkirch hat tatsächlich einen Neubau bekommen vor 2 Jahren. Mhm. Also wo Stefan dann eben die Sachen auch tatsächlich räumlich, oder die er umsetzen will, auch räumlich etablieren konnte. Mhm. Genau, in Lahr, die haben keinen Neubau oder so, aber die haben einen Teilbereich ihrer Schule, haben sie räumlich neu gestaltet und haben den popularmusikalischen Bereich umgestellt. Mhm. Klar, der ganze Popbereich ist für solche Ideen natürlich viel empfänglicher als das klassische Verständnis von Musizierenden. Genau, und somit haben die zwei sehr eigene Projekte, die ja jetzt gerade laufen. Und speziell in Waldkirch hat der Stefan jetzt, die haben jetzt seit diesem Schuljahr haben die angefangen, eben ihr Modell von einer deputatsbezogenen Sichtweise und Vergütung der Lehrenden auf eine Präsenzzeit umzustellen und halt das Haus nicht mehr als Schule, sondern als Lernhaus, wo man hingehen kann, wann man will, bleiben kann, wie lange man will und gehen kann, wann man will. Das in dem Sinne umzubauen.
Das ist ein Aspekt, der hat mich auch super ins Denken gebracht. Und zwar die Situation der Lehrkräfte. Da bin ich super ins Grübeln gekommen und fand das mega inspirierend, denn ich musste da so an einen Moment denken, der irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber irgendwann in dieser Musikschulleiterzeit, da habe ich irgendwann mal so eine Konversation per E-Mail geführt mit einer Lehrkraft. Man hat sich ja so selten auch persönlich gesehen, deswegen alles per E-Mail und so. Und das ging irgendwie, also da musste irgendwas organisiert werden oder ich weiß schon gar nicht mehr. Also Detail ist auch nicht wichtig. Jedenfalls die letzte Mail sozusagen dieser Diskussion war dann, die Lehrkraft war so richtig wegen irgendwas ein bisschen aufgebracht und dann war so der O-Ton. Also ich gebe ja einen Teil meines Unterrichtshonorars der Musikschule ab und dafür erwarte ich sozusagen strukturell als Gegenleistung dies und das. Und das hat mich damals schon ins Grübeln gebracht, wo ich dachte, das ist so eine richtige Handelsbeziehung. Diese fahrenden Händler, Instrumentallehrkräfte verkaufen sozusagen stundenweise ihre Präsenzzeit und sehen das auch wirklich so als, sagen wir mal, wirklich wahre Dienstleistungen, sehr strukturell. Und da ist auch natürlich, was man ja auch kennt, wenn man da irgendwie schon mal tätig war, die Einkommensverhältnisse freischaffender Instrumentallehrer an solchen Musikschulen sind ja oftmals auch prekär. Und ich finde es total spannend, da sehe ich auch totales Potenzial, denn jemand, der ja, sagen wir mal, sehr inspiriert ist, mit, auch in seiner Tätigkeit total aufgeht und auch da sehr zufrieden ist in vielfacher Hinsicht, kann ja auch ganz anders weitergeben. Und diese Situation, jetzt nicht nur finanziell, aber auch dieses, ich habe selbst das Gefühl, mich weiterzuentwickeln, ne? Dieses ständige Ding der klassischen Musiker, ich muss jetzt plötzlich nach dem Studium arbeiten, komme ich noch selbst zum Üben, kann ich sozusagen mich weiter motivieren, mich weiterzuentwickeln, oder wird das irgendwann so eine Frust-Endstation-Situation in der Musikschule, die dann irgendwie an die Schüler auch indirekt weitergegeben wird? Also gibt es da schon Erfahrungen auch, dass die Lehrkräfte das in irgendeiner Form schon kommentiert haben?
Ja, also dadurch, dass die jetzt, also die haben vor 2 Jahren mit so einem Pilotprojekt angefangen und jetzt starten sie eigentlich erst, ja, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Da ist natürlich auch viel Überzeugungsarbeit zu leisten und viel Mitnehmen von Menschen, weil es tatsächlich diesen, wie du es beschreibst, diesen Paradigmenwechsel beinhaltet, ne? Dass man eben nicht mehr genau seine Zeit verkauft und den Unterricht als eine Zeit sieht, wo man selber nicht lernt, sondern wo man nur gibt. Ja, und allein dieses Paradigma irgendwie zu ändern, das ist natürlich, das dauert.
Wo sind da, also wenn man jetzt so also in diesen Klischees denkt, es gibt die Musikschulleitung, die natürlich dafür sorgen muss, dass das in irgendeiner Form strukturell funktioniert, dass es am Ende finanziell aufgeht, diese ganzen bürokratischen Sachen, und dass es natürlich auch künstlerisch, inhaltlich irgendwie alles angeboten wird, was gefragt ist. Die Lehrkräfte müssen mit dieser neu gewonnenen Freiheit auch umgehen können. Wo siehst du da auf beiden Seiten vielleicht auch die anspruchsvollsten Aufgaben, die zu meistern sind in dieser Umstrukturierung?
Auf beiden Seiten von Musikschulleitung und
Lehrer? Ja, genau, also sagen wir mal struktureller Verwaltung und künstlerisch-inhaltlicher Arbeit.
Also die größte Herausforderung für Lehrer besteht eben darin, dass auf einmal das Feld an potenziellen Lehrmöglichkeiten oder pädagogischen Tätigkeiten ja mega erweitert ist. Also du kannst in so einem Musizierlernhaus, in so einer Lernumgebung, kannst du zum Beispiel auch selber üben, also eben als Lehrer. Also du kannst dein eigenes Künstlersein voranbringen.
Im Rahmen deiner, sagen wir mal, halbwegs honorierten
Arbeitszeit. Im Rahmen deiner honorierten Arbeitszeit. Und das kannst du dann auf sehr unterschiedliche Art und Weise machen, dass du irgendwie andere Menschen auch daran teilhaben lässt, zum Beispiel.
Dass Schüler sozusagen auch vielleicht dich beobachten
können. Genau. Oder dass du halt Kurse gibst, also so ein bisschen seminarmäßig zu allen möglichen musikalischen Themen. Also Musikproduktion, kannst Hörseminare machen, du kannst... Wenn du dich irgendwie länger mit Circle Songs mal beschäftigt hast, machst du einen Kurs auf mit Circle Songs. Genau, du kannst als Beobachter pädagogisch tätig sein, also was ja auch eine ganz wichtige Rolle ist, gerade in so einem Kontext, wo auch dann der einzelne Unterricht nicht mehr oder nicht mehr hauptsächlich formalisiert jede Woche und zu einer bestimmten Zeit stattfindet, sondern hauptsächlich situativ. Also wer ist gerade im Haus, wer braucht gerade was, wo muss ich gerade Input geben, wo muss ich mich auch zurückhalten, das ist ja auch ganz, ganz wichtig,
klar,
um autonome Lernprozesse nicht zu stören. Und das beinhaltet ja eine sehr hohe Beobachtungskompetenz, die man einmal, was einmal eine große Herausforderung ist, die man erstmal auch noch üben muss als Lehrer und nochmal verstärken muss, aber die halt auch ein tolles neues Tätigkeitsfeld sind, auf so eine gewisse Art und Weise. Also, dass du durch dein Beobachten pädagogisch in dem Musizierlernhaus wirksam bist. Ja? Und das ist relativ schräg. Und diese Vielfalt an Tätigkeitsfeldern, die erstmal auf dem Schirm zu haben und dann für sich selber zu nutzen, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr hohe Herausforderung für die Lehrenden.
Und wie würdest du sozusagen einer bestehenden Verwaltungseinheit einer Musikschule empfehlen, da ranzugehen? Man muss ja wirklich komplett, sagen wir mal, irgendwelche 0815-Gedanken einfach über den Haufen werfen. Ja. Ne? So Kontrolle in irgendeiner Form ist Quatsch eigentlich, es gibt das da nicht. Ne?
Oder
anders.
Anders, genau. Ja, und du musst vor allen Dingen kreative Bürokratielösungen finden für Dinge, für die es keine Schubladen gibt. Ne? Eben zum Beispiel, wenn du sagst, du stellst die Deputatsberechnung um auf eine Präsenzzeitberechnung. Das ist erstmal nicht ganz so einfach.
Das ist ja auch, wenn man sich das betriebswirtschaftlich überlegt, du hast, das ist ja auch wieder eine Zielgruppe, die nicht unwichtig ist bei dieser Geschichte, nämlich Schüler und deren Eltern unter Umständen, die ja doch auch, also fand ich zumindest, gewissermaßen doch ziemlich genau wissen, für was sie bezahlen und was sie auch dafür erwarten, gefälligst. Freundlich gefälligst.
Aber das ist auch interessant, ne? Diese Dienstleistermentalität, also was du gesagt hast, Lehrende haben eine Dienstleistermentalität gegenüber der Musikschulführung, Eltern haben die Dienstleister, den Dienstleisteranspruch an den Lehrer, die Musikschulleitung sieht sich als Dienstleister irgendwie für alle oder für den Schüler.
Ja.
Und und das ist total...
Es geht irgendwie aneinander vorbei.
Und das ist so sinnfrei, kann man nicht sagen, aber so, also das finde ich total seltsam und überhaupt nicht erstrebenswert. Mhm. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich klar, dass wenn du so völlig neue Lernumgebungen und Institutionen kreierst und dann vielleicht auch aufbaust, dann müssen natürlich am Ende auch alle mitziehen. Und die Eltern müssen das natürlich auch erstmal erkennen, was da jetzt anders ist.
Wie ist denn das dann also organisatorisch? Die Eltern melden ihr Kind nach wie vor an mit dem Ziel, ein bestimmtes Instrument zu erlernen? Oder?
Den Waldkirch tatsächlich inzwischen auch nicht mehr.
Das
ist wirklich ganz interessant. Also du meldest dich an fürs Musizieren. Es gibt einen Tarif, der heißt Musizieren lernen.
Ja.
Und der beinhaltet die Inanspruchnahme des kompletten Hauses als Lernort und auch natürlich die Unterrichtssachen durch die Lehrenden. Aber du bist frei, zwischen Instrumenten hin und her zu springen, dir vielleicht nach 2 Jahren ein anderes Hauptinstrument zu suchen. Du kannst natürlich auch bei einem Instrument bleiben, aber es ist eben nicht, wie jetzt wird 45 Minuten Einzelunterricht im Instrument so und so bei Lehrer XY gebucht. Mhm. Das ist es halt nicht mehr, sondern du bezahlst als Kunde in Anführungsstrichen für die Teilnahme an einer sehr interessanten Lerngemeinschaft.
Und ist das, also jetzt total formal, aber preislich gesehen vergleichbar mit Instrumentalunterricht oder ist es sehr viel kostspieliger oder irgendwie?
Nee, also in Waldkirch haben sie jetzt gerade die neue Gebührenordnung beschlossen und implementiert. Die kann man auch auf der Website. Hey, einen kleinen Werbeblock.
Ich hau's in die Shownotes.
www.musikschullabor.de. Ja.
Jetzt kommt Musikschultourismus hier nach Waldkirch.
Wir haben eben ein Website-Projekt, wo wir diese ganzen Ideen auch vorstellen und wo wir vor allem die daraus resultierenden Praxisprojekte auch vorstellen. Mhm. Und auf dieser Website findet man auch zum Beispiel diese neue Gebührenordnung aus Waldkirch, die eben ganz interessant ist, wo man sehr schön sehen kann, welche Tarife gibt es, was beinhalten die inhaltlich und was kosten die. Mhm. Und das ist in keiner Weise teurer als das alte Modell. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch ein neues, Stefan ganz toll, eine neue Rubrik, Gebührenrubrik eröffnet, die heißt, das ist die Rubrik M, das ist die Rubrik Musizieren. Da zahlt man, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube irgendwas um die 20 Euro im Monat und kann sozusagen das Haus voll nutzen. Kann da hingehen und alle Räume nutzen, alle Instrumente nutzen, kann die Lerngemeinschaft nutzen, hat aber in dem Sinn keinen Anspruch auf Unterricht durch die Lehrenden.
Okay. Die müssen also im Grunde auch schon wissen?
Ja.
Theoretisch, ne? Ist das dann so, man hat so ein Badge irgendwo mit grün und rot? Oder?
Ja, das ist eine gute Frage, ob das tatsächlich in der Praxis dann so auch funktioniert.
Sonst kommen die Eltern und sagen, ne, sie finanzieren hier quer den Unterricht von dem und dem. Und,
interessant. Diese Tarifoption ist halt spannend. Also gerade so, wenn du so an Erwachsene denkst, oder auch Senioren, oder also Menschen, die tendenziell Zeit haben und Lust haben, ihr Instrument zu spielen, aber das eben nicht allein im stillen Kämmerchen machen wollen, sondern eben im Rahmen der Gemeinschaft. Und oder auch mit anderen Leuten musizieren wollen, aber jetzt nicht unbedingt den wöchentlichen Einzelunterricht haben wollen.
Das ist auch was ich finde, dass im instrumentalen Hauptfachstudium eigentlich ein spannender Aspekt ist, der oft doch zu kurz kommt, dieses Gemeinschaftliche. Ne? Mhm. Also du bist tatsächlich oft, also ich meine, das war jetzt bei uns damals in Berlin, hatten wir diese einzelnen Übezellen, sozusagen ganz kleine Räume. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, da diese gefängnisartige Struktur. Ich meine, das war super effektiv. Aber du warst wirklich also ganz alleine den ganzen Tag. Ne? Hast deine 8 Stunden oder länger noch geübt. Genau. Und klar, man hat sich mal in der Cafeteria auf einen Kaffee ganz, ganz kurz, weil dann schnell wieder zurück und so. Und manchmal hatte ich schon das Gefühl, irgendwie, das irgendwie fehlt oftmals in so großen Strukturen. Und das bringt ja auch gerade, Stichwort, ne, ein bisschen Einsamkeit im Alter vielleicht. Oder egal, in jeder Lebenssituation hat man immer dieses Gefühl, man kann da sein. Man muss ja gar nicht direkt aktiv dauernd im Austausch sein. Das ist jetzt nicht eine Zwangsgesprächsgruppe. Genau. Aber du bist nicht alleine.
Exakt.
Ja.
Das ist genau, genau die Quadratur des Kreises, die mich interessiert. Mhm. Und Quadratur des Kreises ja vor allen Dingen auch deswegen, weil wir eine akustische Kunst sind und eben, also wenn Leute alleine nebeneinander musizieren wollen, dann muss man irgendwie eine akustische Trennung hinbekommen. Mhm. Und das wird halt traditionellerweise durch Wände gelöst oder eben durch Übezellen, die dann die Menschen allerdings halt, ja, wie du es beschreibst, extrem separiert.
Und das ist in dem Musikschul-Lernhaus oder Musizier-Lernhaus,
Musizier-Lernhaus,
ja, das du entwickelt hast, ja ein bisschen anders. Kannst du ein bisschen skizzieren, wie die räumliche Einteilung in so einem, also in dem Konzept, wie du es quasi idealerweise entworfen hast, ist?
Also wir haben im Prinzip drei räumliche Ebenen. Die erste sind, ich fange mal bei der abgefahrensten an. Wir haben uns eben genau diese Frage gestellt, wie kann man Lernumgebungen kreieren, die eben ein individualisiertes Lernen in sozialen Kontexten ermöglichen und eben halt als Musiker und nicht als bildende Künstler. Weil in der bildenden Kunst ist es sozusagen das Pendant zum Atelier, zum Gemeinschaftsatelier in der bildenden Kunst. Mhm. Ne? Genau, und dann sind wir darauf gekommen, dass es ja interessant wäre, diesen ganzen Bereich der Silent-Instrumente einmal zu nutzen. Und somit haben wir konzipiert, halt so, weiß nicht, einen Raum, nehmen wir ungefähr von 100 Quadratmeter, wo man verschiedene, also wo Silent-Instrumente permanent stehen, die man benutzen kann, mit denen man dann spielen und üben kann, wo man sich dann entsprechend die Kopfhörer aufsetzt und dann auf so einer Fläche, wo keine wandmäßige Trennung besteht, nebeneinander alleine üben und musizieren kann. Mhm. Aber auch, und das ist ganz interessant, über zum Beispiel einen digitalen Rackmixer kannst du alle Signale von allen Instrumenten kannst du in so einem Rackmixer irgendwie zusammenführen.
Und gruppieren. Also gruppieren als Ensemble.
Genau, auch, ja. Genau. Und gruppieren, aber vor allem über die Steuerungssoftware an deinem Handy. Mhm. Ah. Also du kannst ja jetzt die neuen WLAN digitalen Rackmixer, die haben ja eine Steuerungssoftware. Also du kannst von deinem Handy aus auf alle Parameter zugreifen. Und dann kann theoretisch jeder im Raum kann sich halt die App des Rackmixers laden und dann einen individuellen Mix aller anliegenden Signale in dieser Silent Arena, so haben wir sie genannt, auf seinem Handy zurechtmixen.
Das heißt, du kannst theoretisch mit dem Gitarristen neben dir jammen, ohne dass der das eigentlich merkt.
Ja, genau. Du kannst spionieren, aber was ja auch vielleicht nicht uninteressant ist. Also eben Stichwort Lernen durch Beobachtung und Lernen durch sozusagen andere bei ihrem Tätigsein zu beobachten und mitzuhören.
Ja.
Aber genau, du kannst vor allen Dingen auch Duos oder Trios oder auch größere Gruppen bilden innerhalb dieses Silent Arena, die akustisch trotzdem von der Umwelt getrennt sind, aber miteinander eben musizieren und ihre eigenen Signale wechselseitig hören. Oder eben als Lehrer kannst du dich halt irgendwie, wenn da jetzt drei Gitarristen sitzen
einklinken.
Und spielen, genau, und üben, dann kannst du dich da einklinken, kannst ein bisschen hören, okay, was macht der gerade, und kannst dann eben in pädagogische Interaktion treten, wenn denn der Bedarf da wäre.
Wahnsinn, super spannend.
Genau, das ist die Silent Arena, das ist sozusagen der erste Punkt. Da kommt als erstes, wenn man diese Idee anderen Menschen erzählt, kommt immer so als erstes so, ah ja, Silent Instrumente, ganz schlimm. Voll.
Also, warum? Weil es nicht so das akustische Feeling hat? Oder?
Genau, weil es nicht das akustische Feeling hat und weil natürlich unterschiedliche Instrumente unterschiedliche Techniken benutzen, die unterschiedlich gut sind, das muss man auch sagen.
Klar.
Genau. Aber das ist ganz interessant, weil da kommt eben, immer wenn ich diese Idee irgendwo promote, kommt immer garantiert dieses Argument als erstes.
Und das ist auch beim Schlagzeug ein ganz großes Thema, ne? Dieses, das Fell und das ist ein ganz anderes Gefühl.
Schlagzeug ist auch absolut richtig. Also alle E-Drum-Sets sind natürlich durch die Fellabtastung völlig limitiert.
Ja, gewissermaßen stimmt das, ja. Aber der Vorteil ist dennoch einfach unabstreitbar.
Eben,
ne?
Eben. Und immer wenn dieser Einwand kommt, muss man sofort sagen, ja, es geht aber nicht darum, dass die Leute nur noch auf seinen Instrument spielen, sondern es ist eine Option, eben, um eine Lösung für diese Herausforderung zu finden, wie eben individualisiertes musikalisches Lernen in sozialen Kontexten stattfinden kann. Und deswegen gibt es das zweite Element, was halt an einer Musikschule auch unüblich ist, sind halt die Übezellen. Aber in unserem Modell ist das eben dann keine Übezelle mehr, sondern es sind also Überräume, die aber vor allen Dingen auch großflächig verglast sind. Mhm. Das heißt also, dass man sich als Übender, der drin ist, nicht so alleine fühlt. Man kann halt rausgucken. Mhm. Aber eben, man kann auch von außen in diese Überräume hineinschauen und eben andere Leute zumindest visuell beobachten oder mitkriegen, was die machen. Mhm. Und somit eben auch informell mitlernen. Oder halt auch einfach sehen, ah, der sitzt gerade da in der Zelle, mit dem will ich gerade mal was fragen oder mit dem würde ich gerne mal zusammen musizieren. Oder so. Kann man schnell Kontakt aufnehmen.
Okay.
Genau. Das haben wir dann Sonic Boxes genannt. Also das sind dann eben die
so Schallschutzboxen.
Genau, die sind schallgetrennt. Das heißt, da werden natürlich nur mit akustischen Instrumenten musiziert. Mhm. Klammer auf, ich habe ein Modell, was ich gerne ausprobieren würde, ist diese diese Sonic Boxes auszustatten mit virtuellen Hallprozessoren, Hall 5.1 Anlagen.
Okay.
Also, dass der Raum komplett ausmikrofoniert ist. Da muss man gucken, wie man das mit Grenzflächen hinkriegt oder eben Kontaktmikros, die liegen. Und dann hast du an den Wänden dieses ja immer gezwungenermaßen kleinen Raumes, hast du eine 5.1 Anlage mindestens, wo du dann über eine App irgendwie deinen Hallraum modulieren kannst.
Ach.
Also praktisch so wie Live-Elektronik, aber ja. Zum Beispiel, ja, könntest du auch eben Live-Elektronik, also abgefahrenes Zeug damit machen.
Das ist fast wie diese akustischen Lautsprecherwände, die es ja an manchen Universitäten gibt.
Wie heißen die noch?
Ja, Wellenfeld?
Ja, Wellenfeld-Synthese.
Ja, genau.
Genau. Und über eine Wellenfeld-Synthese und gerade die neuen Wellenfeld-Synthese-Sachen, also diese Wände, da kannst du ja sogar dreidimensionale akustische Projektionen in den Raum
geben. Genau.
Also
dass du das Gefühl hast, du bist an einem ganz anderen Ort.
Genau.
Oh, krass, ja.
Und ja, das ist nur eine Vision
kannst von mir. Die großen Hallen der Welt sozusagen
genau.
simulieren.
Genau. Und du hättest eben auch, weil das ist ja auch ein riesen Nachteil von diesen Übezellen, ist halt einfach diese gruselige Akustik. Mhm. Das ist ja dann gezwungenermaßen, sind diese kleinen Räume dann meist noch mega schallgedämmt.
Ja. Ja,
und du hast dann so eine Studio.
Zum ganz trockenes.
Ja, ganz trockenes Studio. Und ist praktisch akustisch, als wenn du unter einer mega hellen Neonlampe sitzen
würdest. Ja,
und ich weiß nicht, ich musiziere in so einem Umfeld nicht gerne.
Man sagt, wer da, ne, wenn du da spielen kannst und dann stehst du plötzlich in der Halle, dann das ist ein tolles Gefühl, aber im Grunde muss man sich erstmal motivieren, da Monate und Jahre lang reinzugehen.
Genau. Und es wäre doch schön, wenn eben auch diese kleinen Räume eine modulierbare Akustik hätten, die dich inspiriert.
Ja, absolut.
Genau, und in diesen Sonic Boxes, die sind halt zum akustischen Musik, also musizieren mit akustischen Instrumenten. Es gibt für diese Sonic Boxes in unserem Musizierlernhaus auch Instrumentenfundus, also mit akustischen Instrumenten, die man sich jederzeit ausleihen kann. Und dann als drittes Element gibt es noch klassische Unterrichtsräume, die zum Unterrichten genutzt werden, aber hauptsächlich zum situativen Unterrichten. Das heißt, wenn sich wenn ein Schüler, eine Schülerin und ein Lehrer gerade merken, okay, hier ist gerade eine Notwendigkeit für einen Unterrichtsinteraktion von, weiß nicht, 5 Minuten, 10 Minuten, vielleicht auch 15 Minuten Länge, dann können die sich in die Unterrichtsräume zurückziehen. Die sind genauso verglast, also da kann man auch eben reinschauen und gucken, was passiert und sind genauso akustisch auch abgeschirmt, aber dann entsprechend ein bisschen größer. Und das sind im Prinzip so unsere drei Raumkategorien, wo wir uns vorstellen würden, dass eben die Verbindung von diesen drei Raumelementen halt eine wirklich tolle, ja, Überhaus, Lernhaus, musikalische Bildungshaus-Atmosphäre schaffen könnte.
Und die Kids kommen quasi zum Unterricht quasi oder zum Musizieren, ja, zu M in das Haus und bleiben dort, solange sie möchten oder ne, die Mama liefert es ab und geht vielleicht woanders hin, kommt dann wieder zurück. Das ist so eine Art Hort, wenn man so will. Kann es sein, ja, muss es nicht sein. Und die bewegen sich ganz frei, sitzen vielleicht nur rum und beobachten, wenn es ein Tag ist, an dem sie sich nicht nach selber musizieren fühlen sollten, können aber im Grunde sich da sonst frei bewegen und bringen ihr eigenes Instrument mit oder...
Können sie machen.
Die Silent-Instrumente sind wahrscheinlich vor Ort.
Genau, die sind vor Ort.
Ja.
Genau. Und können an diesen Kursen teilnehmen, die ein wichtiges Element sind. Mhm. Also nicht als Ersatz, aber als deutliche inhaltliche Erweiterung zum eben klassischen Einzelunterrichtssetting. du kannst dich in, es gibt einen Raum, der heißt Hörlounge, also das ist ein Raum, der ausgestattet ist zum Musik hören,
ja.
Zum wirklich immersiven, also ein schön atmosphärisch schön ausgestatteter Raum zum immersiven, versinkenden, konzentrierten Musik hören mit richtig geilem High-End-Equipment.
Das ist ja sowieso was, was einfach zu kurz kommt heutzutage.
Genau,
ne?
genau. Und diese Erfahrung halt wirklich mal mit gutem Equipment Musik zu hören, ist ja auch als ist ja auch eine musikalische Tätigkeit. Also,
ja, klar.
Ne, dadurch bildet man sich.
Vor allem alle kritisieren immer diese mangelnde Audioqualität des Streamings und so weiter. Aber wer kann denn wirklich von sich behaupten, dass er genau weiß, wie es eigentlich anders klingt? Also mit einem richtig Top-Equipment mal diese dieses Musikerlebnis nachzuempfinden. Ja. Das überhaupt vergleichen zu können, ist ja im Grunde schon ein Defizit.
Genau. Und wenn jetzt zum Beispiel diese ganzen High-End-Streaming-Dienste, also ich habe Tidal abonniert, kleiner Werbeblock. Da hast du ja eh eine höhere Audioqualität als jetzt von CD.
Ja.
Die machen hier veröffentlicht jetzt ganz viel 24 bis 96 kHz Aufnahmen, in Mastering-Qualität, so nennen sie das.
Ja.
Und wenn du dann eben ein Equipment hast mit guten Wandlern, guten Kopfhörern in dem Fall, das ist halt eine völlig neue Dimension des Musikhörens.
Ja.
Und das kannst du in dem Musizierlernhaus dann eben auch machen. Genau, so kannst du da eigentlich im Idealfall wirklich deinen ganzen Tag, wenn du musikliebender Mensch bist, deinen ganzen Tag verbringen und irgendwie dich nur mit Musik beschäftigen.
Und auch dieses generationenübergreifende ist ja mega spannend. Ne?
Genau.
Dass dann durchaus vielleicht so im Umkehrschluss auch, sagen wir mal, Rentner oder sowas in irgendeiner Form auch wieder das Gefühl haben, nicht nur ein eigenes Hobby gefunden zu haben, sondern auch eine Tätigkeit im Sinne von dort zu sein und auch zu interagieren und indirekt durchaus die ein oder andere Erfahrung weiterzugeben, im Gespräch vielleicht auch oder so. Das ist ja wirklich spannend, zu lernen voneinander auch.
You name it.
Ja, ach cool. Wahnsinn.
So was ist spannend. Und das ist wiederum auch so ein inhaltlicher Baustein von diesem Musizierlernhaus, dass halt die Musikschule oder der Ort sich nicht mehr als Jugendmusikschule versteht, also wo es vor allem um Kinder und Jugendliche geht, sondern wirklich generationenübergreifend auch Angebote schafft, die attraktiv sind für Erwachsene, für Senioren und so weiter. Genau, und das wäre eben mein Wunsch und mein Ziel, dass dann so eine generationenübergreifende Lerngemeinschaft entsteht. Und das ist tatsächlich, das ist eine Hypothese, die es zu prüfen gilt, beziehungsweise gar nicht zu prüfen, die ist nicht richtig oder falsch, sondern die Frage ist, wie kommt man dahin? Ne? Also was muss geschehen, damit sich die Kultur in diese Richtung, also die Kultur in diesem Haus, dann in diese Richtung entwickelt. Und das ist natürlich auch wieder eine Riesenherausforderung, aber eben eine spannende und interessante Herausforderung.
Da kommen mir ganz spontan noch zwei Fragen, die sich daraus ergeben. Zum einen, du hast ja auch vorhin schon mal erwähnt, du empfiehlst eigentlich allen Studierenden diese Spezialisierung erstmal im Bereich dieser instrumentalpädagogischen Studiengänge, weil ein bisschen mehr Freiheit auch herrscht in verschiedenen Richtungen, auch wenn der Berufsbildausblick ein bisschen nebulös ist. Inwiefern ist er das tatsächlich und inwiefern, was ist so deine Message an die Studierenden, die sich in diesem Bereich entwickeln, auch vielleicht parallel zu deinem entwickelten Konzept? Wie sollen sozusagen die sich in irgendeiner Form weiterbilden oder was ist deine Message an die, auch vielleicht in deinen Vorlesungen, damit dann später auch gewisses Kollegium existiert, das offen für solche Gedanken ist? Wie integrierst du das auch in deine pädagogische Message an der Hochschule?
Ja, das ist tatsächlich A, nicht so ganz einfach. B, das Entscheidende, was man sich klar machen muss, ist halt diese unglaubliche Fülle an potenziellen Tätigkeitsfeldern für instrumentale Lehrerinnen und Lehrer. Und das vermitteln Hochschulen natürlich auch noch viel zu wenig. Wobei, da geht es auch gar nicht so sehr um die Vermittlung, sondern da muss sich einfach jede Studierende selber drum kümmern, im Sinne von Antennen ausfahren, was es alles für musikalische Betätigungsfelder gibt. Da habe ich ganz, ganz spannend, das war ein Projekt mit Masterstudierenden vor 3-4 Jahren, haben wir für Üben und Musizieren mal so eine Übersicht erstellt, was alles mögliche Tätigkeitsfelder sind und sind da echt zu einer riesengroßen Landkarte gekommen, die dann, wenn man sie in der Gesamtheit sieht, auch halt mega spannend ist. Also das ist so diese Ambivalenz, eine Ambivalenz in unserem Bereich des Instrumentallehrers oder der Ausbildung von Instrumentallehrern, dass man einerseits sagt, okay, boah, schwierige Berufsaussichten, schlecht bezahlt und so, eigentlich lass die Finger weg, lass die Finger davon. Aber wenn man dann einmal schaut, was es alles für Möglichkeiten gibt, muss man sagen, Hammer.
Also unbegrenzt eigentlich. Ja.
Unbegrenzt. Und da kann man sich so, wenn man sich da sein eigenes Profil schafft und sein eigenes vielfältiges Profil schafft, dann kann man, glaube ich, so glücklich werden in seinem Beruf als Mensch. Auch wenn er natürlich tendenziell schlechter bezahlt ist. Aber ja, da steckt einfach ein sehr hohes Potenzial. Und da ist eben die Frage ja mit Hochschulen, wie kann man Studiengänge, Ausbildungsmodelle schaffen, die den Blick gerichtet haben auf diese Vielfalt an möglichen Tätigkeitsfeldern. Mhm. Und meine Antwort ist, es geht eigentlich nur über eine Schiene, nämlich, dass man sehr, sehr radikal sich an den Individuen orientiert. Dass man den einzelnen Individuen Freiräume gibt, um ihr eigenes Profil zu finden.
Wie setzt du das konkret in deiner Lehre um? Gibt es da irgendwelche Insider, die du uns raushauen kannst hier?
Ich wüsste nicht. Also ich mache jetzt keine spektakuläre Lehre. Also was ich halt merke, das ist vielleicht auch noch ein interessantes Feld, über das wir sprechen können,
ja.
Dass ich, also Pädagogik an sich interessiert mich eigentlich relativ wenig oder so dieses klassische Verständnis von Pädagogik als vor allen Dingen als Fokus auf den Lehrenden, auf ja, Pais, Agiin, die Knaben führen, auf diese Aspekte, sondern ich bin dazwischen sehr skeptisch, was das angeht und habe da eigentlich auch keine Lust drauf, sondern wie gesagt, was mich interessiert, sind die einzelnen Menschen, die kommen und mit denen man interagieren kann. Und entsprechend mache ich vielfach jetzt so meine Seminare, baue ich so um dieses Prinzip herum, dass ich ja vielleicht ein Seminarthema festlege, aber eigentlich keine Inhalte festlege und dass wir gemeinsam Inhalte in der ersten Sitzung, in der zweiten Sitzung, aber auch im Laufe des Semesters irgendwie generieren oder versuchen zu generieren, dass sehr viel, also der methodische Kern, den ich versuche zu implementieren, ist der des Dialogs, was in dem Sinne keine Methode ist, sondern einfach etwas, was eigentlich außerhalb von pädagogischer Lehre und eigentlich auch außerhalb von Didaktik und von methodischem Denken steht, sondern eben wirklich in Dialog mit Menschen zu gehen und darüber Bildungsprozesse, ja, und das ist an sich ein Bildungsprozess, wenn man das gut macht. Das funktioniert nicht immer, aber wenn es funktioniert, ist es mega, für mich mega erfüllend. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Element, was ich versuche in meiner Lehre zu implementieren, damit Menschen, Studierende den Freiraum haben, um selber zu durchdenken, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig. Ja. Und sowas im Rahmen von formaler Lehre an der Hochschule zu tun, ist nicht immer ganz einfach, um nicht zu sagen, auch relativ widersprüchlich, wenn man sozusagen die Strukturen und dieser inhaltliche Gedanke, den ich gerade skizziert habe, wenn man das so versucht zusammenzubringen, dann klemmt es doch relativ oft.
Und wie ist es mit den Studierenden? Also ich habe jetzt auf verschiedenen Ebenen immer schon mal auch in Workshops mit verschiedensten Altersgruppen so diese Erfahrung gemacht, Freiheit bringt auch immer, wie kann man das nennen, gewisse Spannung mit sich. Denn das ist erstmal ein Gewöhnungsprozess.
Genau.
Wie nehmen die das an quasi? Oder wie hast du das Gefühl?
Sehr, sehr verschieden. Also tendenziell sehr gut, aber auch sehr verschieden, weil natürlich unser Bildungssystem nicht darauf angelegt ist, wirklich die individuellen Interessen ins Zentrum zu stellen. Und wenn man unsere klassischen allgemeinbildenden Schulen durchlaufen hat, dann ist man halt ein klassischer Schüler. Mir wird gesagt, was ich tun muss, oder mir wird vorgegeben, was ich zu lernen habe, wann ich es zu lernen habe, mit wem ich es zu lernen habe, wie ich es zu lernen habe und so weiter. Und ich mache das auch und dafür kriege ich im Gegenzug halt die Note oder am Ende halt das Bildungszertifikat, das mir den Eingang in eine weitere Bildungsinstitution garantiert, in der ich genauso bevormundet werde.
Ja.
Das ist sozusagen das Problem.
Niederschmetternd, ja, wenn man das so hört.
Also es ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber gesagt, aber eigentlich ist es, also ja. Und da liegt sozusagen der Hase im Pfeffer. Und sobald du natürlich dann mit Ideen und mit Settings kommst, die eben diesen Freiheitsgedanken zentral, prominent ins Zentrum stellen, dann konfrontierst du natürlich Menschen mit etwas, was sie nicht gewohnt sind und was halt auch erstmal natürlich Skepsis, zum Teil vielleicht auch sogar Angst auslöst, weil es halt man sich in dieser Vielfalt von potenziellen Möglichkeiten halt auch verloren fühlen kann. Mhm. Und da muss man halt einfach gucken, wie man dann wiederum die einzelnen Menschen dahingehend begleitet, dass sie sich an diese Freiheit gewöhnen. Und das wiederum ist ja eigentlich auch keine Zauberei oder so. Also das ist eine Sache, die, glaube ich, relativ schnell passiert oder passieren kann.
Gibt es Fälle, in denen es quasi unmöglich ist? Also gibt es Menschen, die dann einfach total dicht machen und sagen, das kann ich auf keinen Fall?
Ja, sicher. Also wenige, also ich erlebe wenige solche Fälle, aber die gibt es. Vor allem gibt es auch Fälle tatsächlich von Menschen, wo man sieht, die nehmen gar nicht diese Möglichkeiten wahr, die in so freiheitlichen Settings liegen. Also die nutzen die Möglichkeiten nicht. Mhm. Und das Potenzial, was darin liegt, und auch durch meine Unterstützung kommen wir da irgendwie nicht weiter. Mhm. Sowas passiert auch. Mhm. Klar. Und ich glaube auch, dass selbst, also in so freiheitlichen Lernsettings natürlich immer die Option gegeben sein muss, dass, wenn Menschen sagen, ich hätte gerne eine Struktur von dir vorgegeben, dass man auch sagt, so, ja, das ist jetzt vielleicht nicht zentral das, was ich mir vorstelle, aber wenn du das brauchst, dann können wir das gerne machen.
Mhm. Um erstmal einen Einstieg zu finden sozusagen. Genau. Und das dann so auszuschleichen vielleicht.
Genau. Also genau, die Krücke, die man dann Menschen in die Hand gibt, weil sie gerade nicht eigenständig laufen können. Mhm. Aber das Ziel ist eben nicht, dass sie ihr Leben lang mit einer Krücke weiterrennen. Mhm. Und trotzdem ist die Krücke sinnvoll an einem bestimmten Punkt.
Okay.
Also so ein bisschen in der Richtung.
Du hast dann auch vorhin, das schleicht sich quasi in diesem Konzept auch so ein, was ich mega einen zentralen Aspekt finde. Das heißt, da gibt es dann in diesem Musizierlernhaus die App. Und man kann quasi an dem Mischpult dann hier und da den noch dazu mischen und dies und das. Diese neue Mediengeschichte ist ja, also das ist natürlich total logisch, dass das da einfach so integriert ist, quasi nebenbei, denn im Grunde ist es allgegenwärtig und selbstverständlich muss das auch da, die Lautsprechersituation, die einen Raum imitiert und. Du hast in dem Bereich auch gearbeitet schon und hast da geforscht. Inwiefern hast du das Gefühl, dass das unbedingt Teil sein muss, dieser pädagogischen, künstlerischen Welt, und wo gibt es sozusagen da noch Handlungsbedarf? Oder wo nicht? Vielleicht ist das leichter zu beantworten.
Ja.
Das ist ja ein wahnsinnig spannendes Thema. Mhm. Es gibt viele Kritiker, es gibt viele Fürsprecher.
Ja. Also erstmal, ich sehe digitale Medien vor allen Dingen als Werkzeug und als sehr, sehr, sehr spannendes Werkzeug. Mhm. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, als kreatives, künstlerisches Werkzeug, zum Beispiel im Sinne von Live-Elektronik, als Lernhilfe-Werkzeug, ja, wenn es um YouTube-Tutorials oder Ähnliches geht, und natürlich auch als Lehrhilfe-Werkzeug für Lehrende, um Unterrichtsmaterial zu generieren. Mhm. Also das ist erstmal der erste Punkt. Digitale Medien sind ein Werkzeug. Und sobald man das als Werkzeug sinnvoll nutzt, das ist das coolste Erfindung der Menschheit in den letzten Jahren. Genau, aber noch eine andere Sache ist, ich glaube, die zentrale Frage ist immer, also Digital Native, ja oder nein? Also bin ich in dieser digitalen Welt aufgewachsen, ja oder nicht? Und ich war die erste Generation, die das so mitgenommen habe. Ich bin Jahrgang 74. Mhm. Und bin so ab Mitte der 90er eben gerade im Musikbereich mit digitalen Medien, habe ich angefangen, mich sehr zu beschäftigen. Angefangen mit dem Cubase auf dem ersten Atari. Solchen Sachen, so Media Environments, die großen Hardware-Sampler oder so, wo man dann noch so Disketten reingeschoben hat und so ein Zeug. Und ich bin damit einfach groß gewachsen und groß geworden. Und das ist einfach, also für mich stellt sich die Frage nicht, digitale Medien, ja oder nein. Mhm. Die sind Teil meines Lebens und ich würde sie ungerne wieder weggeben. Mhm. Allein wenn es eben um kreative Sachen geht, Musikproduktion oder so. Genau, von daher stellt sich mir die Frage nicht ob, sondern es stellt sich mir zentral die Frage wie. Also wo ist das Potenzial von digitalen Medien in Musizierlernkontexten? Mhm. Das ist eigentlich die zentrale Frage. Und da gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viele offene Forschungsfelder und Forschungsfragen und sicherlich auch Ansätze, wo man sagen muss, das ist jetzt irgendwie nicht so sinnvoll, wenn zum Beispiel eben das Medium dann auf einmal zur Message wird, ja, also im Zentrum steht, oder ist nur noch um so ein belanglos klangliches Herumgespiele mit irgendwelchen Parametern geht. Das kann auch sinnvoll sein, aber...
so als kleinen Exkurs vielleicht mal. Als,
genau, genau.
Aber wenn, als Zentrum.
Genau, wenn sich das dann sozusagen verselbstständigt, dann ist das natürlich nicht mehr sinnvoll. Genau, also die Frage des Wie ist zentral, und eben, ja, neue digitale Plattformen zu entwickeln, ist auch ganz zentral, die eben in so musiziellen Kontexten wirksam sind. Sinnvoll wirksam werden können.
Du hast ja auch davon gesprochen im Buch, diese Geschichte, das war auch was, was ich damals, weil dann war das Problem in der Musikschule, das Haus wird wahrscheinlich schwierig, ne? Und dann dachte ich, wie kann man unter Umständen zumindest so ein halbe Plattform-Gemeinschaftsgefühl finden, wenn man nur einen Teil vielleicht hätte, und dann mit so einer Mischung aus online und echt arbeitet, sag mal, vielleicht eine Plattform aufbaut, wo, weil es war immer das Problem, jemand kann nicht gefahren werden, oder jemand hat das Problem, ne, irgendwie, ich bin weiter weg, möchte aber trotzdem in dieser Zeit auch mit dem und jedem versorgt sein. Mhm. Dieser Austausch als Plattform an sich, inwiefern könntest du dir vorstellen, dass in dieser Idee des Musizierlernhauses oder einer zukünftigen Form von Musikunterricht und gemeinsam musizieren, diese digitalen Aspekte, die neuen Medien im Sinne von, klar, Instrumente an sich, Werkzeug, aber auch Plattformen im Sinne von Austausch, Online-Unterricht, aber nur teilweise oder ganz. Wie könnte sich das einfügen da?
Ja, ja. Ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, weil ich glaube, den gesamten Bereich der sozialen Kontakte, den sollten wir ganz, ganz, ganz verstärkt wieder in den analogen Bereich holen. Mhm. Deswegen ja auch der Gedanke eben, also einen Ort zu schaffen, einen realen Ort, wo eben reale Lerngemeinschaften von realen Menschen, die sich real in die Augen schauen, entsteht.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also jetzt so Social-Media-like Plattformen zu schaffen, die so Vernetzungsmöglichkeiten sind, ja, wäre ich erstmal skeptisch dahingehend, dass es halt eigentlich muss man sich um den analogen Bereich im Sozialen kümmern. Mhm. Und ansonsten ist das, was du gesagt hast, natürlich hat ein hohes Potenzial auch. Genau.
Was war nochmal der allerletzte Gedanke? Wie sich sozusagen, dieser Aspekt der neuen Medien in dieses Konzept dieses Musizierlernhauses quasi außerhalb von diesem bedienbaren Mischpult jetzt, ne, einpflegen könnte oder einpflegen lässt. Also gibt es da auch die Idee, dass das, wie stehst du zum Beispiel zu Online-Lessons? Bist du ein Verfechter davon, dass du sagst, das ist, also theoretisch kann das den Instrumentalunterricht ersetzen, oder kann man das eher ergänzend nutzen? Wo siehst du denn da die Zukunft? Wie könnte sich das in dieses Konzept trotz sozialem Austausch vor Ort einfügen, sage ich mal? Ne? Ist ja auch immer die Frage, wie dosiert man das?
Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, Online-Live-Lessons sind für mich eher nur eine Sache, die man zur Not macht, weil da ist natürlich im Idealfall die persönliche Begegnung viel besser und wichtiger. Was das Prinzip von Online-Tutorials angeht, finde ich das ein absolut faszinierendes, riesengroßes Feld, was man unbedingt einbeziehen sollte in so Musizierlernhäuser. Ich weiß nicht, ob du schon mal hast du schon mal über YouTube ein Instrument gelernt? Hast du das mal probiert?
Nee, ehrlich gesagt, also ich meine, klar, jeder Instrumentalist hat sich schon mal ein Tutorial angeschaut zu einem speziellen Thema seines Instruments, aber ein neues Instrument von null, nee. Mhm. Du schon?
Ja, ich habe es mal probiert, also mit verschiedenen Sachen, unter anderem auch Rahmentrommel. Mhm. Und das ist schon total interessant. Und natürlich auch fürs eigene Instrument, also Tutorials, wenn man da wirklich in die eigene Tutorial-Landschaft mal einsteigt, das ist einfach so anregend, da gibt es so viel cooles Zeug. Mhm. Und das ist ja eine Sache, die dann auch die einzelnen Lehrer in den Musikschulen eigentlich entlastet, weil man als Lehrer auf einmal nicht mehr alles können, sollen, muss und alle musikalischen Genres bedienen muss und alle Techniken irgendwie parat haben muss und alle abgefahrenen Instrumente, die mit dem eigenen Instrument in Verbindung stehen, kennen muss und selber spielen muss.
Ja.
Das ist ja eigentlich auch eine coole Sache. Und somit ergänzt sich da, also dieser Online-Video-Tutorial-Bereich mit dem Live-Unterricht in einem Musizierlernhaus, das könnte sich mega gut ergänzen und auch sehr potenzieren.
Die Lehrkräfte würden vielleicht sogar unter Umständen selbst Inhalte produzieren, die dann abrufbar wären.
Klar, genau. Ja. Genau. Und die Lehrkräfte könnten sich selber auch online über Tutorials fortbilden. Mhm. Und ich glaube, dass dann eben so ein Miteinander von digitaler Videotutorial-Welt und Live-Unterricht in einem Musizierlernhaus, das würde sich mega potenzieren. Mhm. Also es wäre eigentlich überhaupt keine Bedrohung, sondern es ist noch nicht mal eine eine neutrale Sache, sondern ich glaube, da liegt eine Riesenchance auch, Leute stärker noch in Musikschulen, in Anführungsstrichen, also in solche Institutionen hineinzuholen, wenn dort diese beiden Welten miteinander verbunden sind.
Mhm. Wenn wir gerade nochmal an, wir haben ja schon drüber gesprochen, die Situation der freischaffenden Lehrkräfte und so weiter, wenn man jetzt nochmal auch so ein bisschen den wirtschaftlichen Aspekt betrachtet. Es gibt ja, du sprichst ja auch davon, hast du schon mal bei YouTube ein Instrument gelernt? Es gibt ja so viel Freeware in diesem Bereich. Mhm. Also im Grunde findet man alles eigentlich frei zugänglich, was ja, sagen wir mal, erstmal ein toller Gedanke ist. Was natürlich aber für jetzt Menschen, die davon eben vielleicht ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen, ne, ist schon wieder schwierig, weil wer bezahlt denn noch für so eine Lesson? Oder wer ist überhaupt in der Lage, qualitativ zu unterscheiden? Wow, hey, YouTube ist eine coole Sache, aber es gibt da von 9 Lessons vielleicht auch 8, die fragwürdig sind oder 7 und 2, die richtig top sind. Mhm. Siehst du die Zukunft da eher, dass das vielleicht als Freeware etwas ist, was man anbietet, um dann ergänzend seine Live-Präsenz da auch nutzen zu können, um davon vielleicht Lebensunterhalt zu bestreiten? Oder ist es vielleicht notwendig, das auch in irgendeiner Form zu institutionalisieren online, dass man sagt, das steht für eine gewisse Qualität auch? Mhm. Wie siehst du denn da quasi den Zukunftsausblick? Mhm. Denn ne, diese Fülle an Info ist ja immer auch so eine Sache, die mit Vorsicht zu genießen ist, weil man gar nicht mehr unterscheiden kann, wenn man jetzt nicht perfekt vom Fach irgendwie sich da auskennt, was ist eigentlich gut, was ist fragwürdig.
Ja, wobei, kurz mal angeknüpft an genau diesen Punkt, also wenn du selber als Schüler nach YouTube-Tutorial suchst, dann machst du ja eine unbewusste Bewertung, also du bewertest unbewusst die Tutorials und bleibst bei denen hängen, die deinen Wünschen lehrend am besten entsprechen oder wo du den Lehrer am interessantesten findest oder die Inhalte, die vermittelt wirst. Also eigentlich ist es eine unbewusste pädagogische Selbstbildung, die da stattfindet, wenn du dich auf die Suche nach Tutorials für dich machst.
Ja.
Also von daher finde ich das schon sehr interessant und ich glaube auch, dass viele Menschen da relativ schnell dann auch ein Qualitätsbewusstsein entwickeln, was natürlich dann auf sie selber bezogen ist, aber so muss es ja auch sein.
Ja.
Was sozusagen guter Unterricht ist
und
was ein passendes Tutorial in dem Fall ist. Von daher würde ich das, also diesen Aspekt der Qualität, der absolut vorhanden ist, weil es gibt Tutorials von sehr unterschiedlicher Qualität, aber das würde ich auch wieder nicht als ein Gegenargument verwenden, sondern eher sogar als ein Positivargument. Ja, es gibt viele Tutorials und man kann sich sozusagen, wie ich es gesagt habe, informell pädagogisch, musikpädagogisch als Schüler bilden, indem man diese Tutorials bewertet und das heraussucht, was einem passt. Genau. Und die andere Sache ist, also das ist ja so ein Modell, was du angesprochen hast, was aber vor allen Dingen sich fokussiert auf den Einzelnen, also den Musizierlernenden als Ich-AG, der Live-Unterricht gibt und dann aber auch Tutorials produziert, um da wieder, Stichwort Audience Development oder Pupil Development, um da irgendwie wieder so Menschen auf sich aufmerksam zu machen und die dann eben vielleicht den Live-Unterricht buchen und da so eine Wechselwirkung entsteht. Mhm. Also im Prinzip so ein Marketing-Gedanke, der dahinter steckt. Das ist natürlich, wenn man einen einzelnen Lehrenden betrachtet, ist das ein cooles Tool. Aber in so einem Musizier-Lern-Kontext wäre das in dem Sinne ja dann auch nicht mehr so nötig. Mhm. Ja? Oder also da würde es eher darum gehen, dass die Lehrenden dann Content produzieren, der nicht auch oder zur Hälfte darauf ausgerichtet ist, Werbung für sich selber zu machen, sondern
der sich da einpflegt ins gesamte Konzept sozusagen.
Genau, also der eigentlich inhaltlich viel freier agieren kann, weil eben dieser Marketingzwang nicht da ist. Genau. Und ein weiteres Stichwort ist ja ein interessantes Modell, was mir sehr am Herzen liegt im Bereich der Hochschullehre, das sogenannte Flipped Classroom Modell. Ich weiß nicht, ob dir das sagt.
Nee.
Das ist ein ganz einfacher Grundgedanke. Die Vermittlung von Inhalten, von Lerninhalten, die normalerweise im Unterricht stattfindet und die Vertiefung als Hausaufgabe findet zu Hause statt, das wird geflippt, also umgedreht. Das heißt, die Vorbereitung auf ein Unterrichtsthema findet zu Hause statt und die Vertiefung, die Lernvertiefung im Unterricht, also in der Klassensituation.
Ja.
Und diese Denkweise kann man ja eben auch dann wunderbar anwenden auf so eine kombinierte digital-analoge Lernumwelt, dass eben Schüler sich erstmal eine Sache über Tutorials aneignen können oder sich erstmal damit bekannt machen können, wo der Lehrer dann eben nicht gezwungen ist, einen und denselben Inhalt im Laufe seines Lebens 200, 300, 400, mal tausendmal zu vermitteln, sondern dann macht er zu dem Thema ein gutes Tutorial, 10 Minuten länger, und dann kann er allen Schülern sagen, okay, komm, hier, schau dir das mal an und arbeite dich ein bisschen rein, und in der nächsten Stunde vertiefen wir das im Unterricht. Und solche Modelle kann man ja dann gerade in der Wechselwirkung von digital analog kann man wunderbar in die Welt setzen. Oder könnte man wunderbar in die Welt setzen. Und das verändert dann eben auch den Unterricht, weil eben die Lehrer nicht mehr, zum Beispiel nicht mehr gezwungen sind, eben ein und denselben Unterricht tausendmal zu unterrichten.
Und wenn man jetzt digitale Medien mal als Instrument sieht, also wirklich zum Produzieren von Musik, klar, du hast gesagt, es gibt diese super fancy Programme, du hast das iPad da und musst eigentlich nur den Finger, egal wo, und es kommt sofort ein super cooler sphärischer Akkord und alles ist wie, als wäre nichts. Und das ist natürlich fragwürdig auf Dauer, aber wo ist denn, wo siehst du Potenzial, wirklich diese Medien als Instrument zu nutzen? In welcher Form?
Also immer wenn digitale Plattformen dich als User zum Dialogpartner machen, also dergestellt, dass die Elektronik auch antwortet auf dich, auf das, was du sozusagen reingibst, da wird es dann spannend. Und da gibt es ja interessante Kompositionstools auch, also die schon auch in die Richtung gehen, was du gerade beschrieben hast, also dass es also jetzt Touchpad-mäßig vielleicht bestimmte Objekte gibt, die bestimmte Sounds haben. Aber für mich ist immer eine zentrale Frage der Dialogqualität der Software. Und regt sie Menschen an, kreativ, künstlerisch, vertiefend tätig zu sein. Und dann ist natürlich noch ein ganz spannender Bereich, ich weiß nicht, ob du das kennst, muss ich mal überlegen, wie heißt das? Es ist eine Konferenz, die alle 2 Jahre stattfindet, die heißt NIME, NIME, New Instruments for Musical Expression.
Die quasi nicht versucht, bestehende akustische Instrumente digital nachzubilden, sondern einfach,
neue Instrumente zu schaffen, zentral auf digitaler Basis, nicht nur, also da werden auch zum Teil akustische neue Instrumente geschaffen, aber vielfach ist es eben die Interaktion Elektronik und akustisches Design. Und sowas ist halt auch ultra spannend. Also eben die Frage, wie entwickelt sich unser musikalisches Instrumentarium auch weiter.
Es gab, ist in diesem Zusammenhang auch dieser Stab entstanden, den man, was gibt es noch für, ich bin da gar nicht so aktuell.
Also
war so ein Stab, den konnte man an verschiedenen Stellen berühren und dann hat das klanglich was ausgelöst.
Genau. Also es gibt zum Beispiel viel, oder in den letzten 2 Nimes war so eine Entwicklung mit Raumabtastung, also über Bewegungsgestik Klänge zu steuern, was ja über so dreidimensionalen Motion Capturing ist ja inzwischen super easy
mit
möglich.
VR
ist dann, also VR ist noch eine neue Sache. Ja. Genau, also dieses Motion Capturing wäre halt, also dass du einfach einen Raum abtastest mit Sensoren, und ein Mensch, der sich innerhalb dieses Raums bewegt, kann halt bestimmte Parameter
durch Bewegung
dann, durch Bewegung steuern. Ja, genau. Also du musst überhaupt nichts selber aufhaben, elektronisch. Sondern kannst sozusagen über deine Raumbewegung, also das ist dann losgelöst eigentlich von dem Instrument, aber Musik machen, was ja auch unheimlich spannend ist. Aber auch im Musikinstrumentenbereich, muss einfach jeder Hörer mal reinschauen, jede Hörerin mal reinschauen.
Ich pack's in die Shownotes
rein. Da gibt's einfach für jede Konferenz gibt's so Kurzvideos, wo die hipsten und abgefahrensten Sachen vorgestellt werden.
Als Part von den Teilnehmern von dieser Summer School dieses Jahr vom Netzwerk Musikhochschulen, da war eine Referentin da, die hat dann in so einer Vortragspause so einen Raum komplett umgebaut und hat so eine VR-Installation mitgebracht gehabt, und die hatte ein Programm entwickelt, da konnte man, also man hat sich mit dieser VR-Brille in der Galerie bewegt und hat Gemälde alter Meister und moderner Künstler gesehen und konnte sich dann verschiedene auswählen, konnte sagen, ich nehme jetzt dieses Gemälde, und warst dann plötzlich im Gemälde drin, also konntest Levels laden und hast dich im Gemälde dreidimensional bewegt und konntest es gibt ja diese Controller, mit denen bewegen, und konntest mit Schlagzeugstöcken, das war für mich natürlich super, Dinge betasten und das komplette Gemälde hat Sounds produziert. Ne? Konntest Dinge, Elemente, also irgendwie Kubismus und so, konntest Elemente bewegen des Gemäldes und die haben dadurch verschiedene Klänge hergestellt. Mhm. Und konntest dich quasi in einem solchen Kunstwerk bewegen und da dann musizieren. Ja? Wobei ich den Aspekt eigentlich fast noch interessanter finde, dass man sich in einem wirklichen Raum ohne Brille bewegt und der Raum quasi sozusagen gescannt ist und du kannst dich frei bewegen wie normal. Und erzeugst dadurch Sounds. Mhm. Das war nämlich da ganz schön schräg. Man hat das da 10 Minuten betrieben und hat schon ganz vergessen, wie der tatsächliche physische Raum aussah. Mhm. War völlig weggetreten. Ne? Und das ist ja eigentlich eher was, was diese elektronische Idee in so einen normalen Kontext einbetten würde.
Ja, yeah, ja. Yeah. Das war eine VR-Umgebung. Also du hast eine abgeschottete Brille gehabt.
Genau, also du warst echt komplett weg.
Ja. Ja. Weil es gibt ja auch diese Augmented Reality-Modelle, ja, die sind ja dann auch total spannend.
Das stimmt.
Dass du sozusagen den realen Raum siehst, aber über die Brille dann halt Objekte in den realen Raum projiziert werden.
Ja, ja. Das ist vielleicht, also meines Erachtens ist das vielleicht sogar der spannendste Teil dieser ganzen Forschung. Sicher jetzt für den ersten Moment und durchaus vielleicht auch für ja, so kinoähnliche Szenarien ist das sicher spannend und auch vielleicht an Orte zu reisen und vielleicht in Kombination mit so einem Wellenfeldsystem auch sich dann wirklich ganz woanders hinzubeamen. Mhm. Aber für den praktischen künstlerischen Einsatz stelle ich mir diese Augmented Reality eigentlich wirklich noch spannender vor, ne, weil es beide Welten irgendwie zusammenführt.
Ja. Ja.
Gerade da, wenn man jetzt nochmal, also es ist ja total abgefahren. Du entwickelst diese Konzepte, du lehrst an der Hochschule hier, hast einen super vollen Plan, was du alles so machst. Ist dieses, gibt es gerade aktuell, wenn man so ein bisschen in die Zukunft vielleicht blickt, was sich an diesem Musizierlernhaus-Projekt jetzt gerade in nächster Zeit noch tut, wo man vielleicht verfolgen sollte bezüglich spannender neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen?
Mhm. Also ich arbeite daran, tatsächlich irgendwo auf der Welt so ein Haus mal von null an neu aufzubauen.
Wirklich entsprechend des Grundrisses, wie du ihn entwickelt hast und zumindest ungefähr.
Genau, aber eben vor allen Dingen halt, also ich hatte vorhin ja gesprochen von diesen zwei Schienen, die sich auftun. Die eine Schiene ist, bestehende Musikschulenstrukturen zu verändern.
Mhm.
Und die andere wäre halt so ein Haus mal in aller Radikalität mit einem Team an Leuten von null an neu aufzubauen.
Mhm.
Und das ist das, was mich mega reizen würde und wo ich auch Lust habe, meine nächsten Lebensjahre mit zu verbringen.
Mhm.
Da hat sich allerdings noch nicht so wirklich viel getan.
Ich wollte gerade sagen, ist der Investor am Start?
Da ist noch kein Investor am Start.
Vielleicht können wir diese unendliche Bandbreite des Podcasts
mega nutzen. Ja, total. Also, liebe...
Wird ja auf der ganzen Welt gehört. Ja.
Liebe Mäzene weltweit. Ja. Nee, genau. Aber ich habe zum Beispiel jetzt übermorgen habe ich einen Zoom-Call, Telefonat mit einem holländischen Architekturbüro, einem großen Architekturbüro, Artfos, A-A-T-V-O-S, ein ganz spannender, interessanter Typ, der sich auch mit Lernhaus oder so den Gedanken von, er nennt das dritte Orte, Third Places, beschäftigt und da VHS baut und Bibliotheken überall auf der Welt.
Mhm.
Genau, also mal gucken, was sich da so ergibt. Also ich glaube, es muss einfach Schritt für Schritt so langsam vorangehen. Aber das wäre schon echt so mein zentraler Wunsch. Und dann auch gerne mal 5 Jahre in der Musikhochschule zu pausieren oder so.
Siehst du das als, wenn dieses Haus entsteht, hast du schon auch jetzt mal zumindest strukturell gesehen, einen Ort vor Augen, wo das sich am Anfang optimal integrieren könnte? Ist das eher mitten in so einer riesen Metropole, aufgrund der räumlichen Knappheit auch des Übens und so weiter? Oder wo ist das eher? Ist das ein Landmodell oder egal?
Also ein Landmodell ist es wahrscheinlich erstmal am wenigsten. Also halt dezentrales Modell ist es nicht, weil es halt dieser zentrale Gedanke hat, dass man ein Haupthaus hat, wo sich diese Kultur erstmal entwickeln kann und wo Menschen sich live begegnen.
Mhm.
Von daher ist es schon eigentlich ein Stadtprojekt, aber es würde eigentlich optimal in so kleinstädtische Strukturen reinpassen, wo also die groß genug sind, dass es halt genug Interessenten und interessierte Menschen gibt und aber klein genug, dass die Wege kurz genug sind, um in dieses Haus zu kommen.
Mhm.
Also A, von den Schulen aus, aber eben auch für alle Menschen aller Altersgruppen.
Mhm.
Ich glaube fast, das wäre relativ ideal.
Mhm.
Also so eine kleine Kommune, kleine Kleinstadt.
Mhm.
Kleine Kleinstadt, eine Kleinstadt.
Also Kleinstädte können sich ab sofort bewerben.
Ja, zum Beispiel. Aber wer weiß, was sich ergibt. Also wenn man die Entwicklung von, ich hatte es kurz erwähnt, also so Bibliotheksneubauten, was gerade unheimlich spannend ist. Das ist ein ganz tolles Feld, wo wirklich originelle Sachen entstehen. Jetzt gerade in Helsinki ist die neue städtische Bibliothek hat ein riesen neues Haupthaus bekommen. Super interessant, wo man ganz viele Elemente von diesem Lernhausgedanken, Bildungshausgedanken findet. Wenn man sich das betrachtet, da wäre auch interessant, sozusagen so ein Musizierlernhaus in einem großen Kulturhaus, Bibliothek, VHS-Komplex irgendwie hineinzudenken. Und das wäre natürlich dann ein klares Großstadtprojekt. Und sicherlich auch so, auch genauso spannend wie jetzt, das in einer kleinen Kommune irgendwie an den Start zu bringen.
Total abgefahren. Ich bin mega gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, ich
auch. Dieses Haus also wirklich auch so von null auf, also nicht diese bestehenden Strukturen schrittweise ab- oder umzustrukturieren, sondern das wirklich mal, es ist jetzt so ein Statement, ne? Hier wird etwas neu eröffnet und jeder, der sich anmeldet, der meldet sich jetzt nicht um und wählt ein Modul dazu, sondern der entscheidet sich wirklich bewusst für dieses Konzept.
Genau. Und halt alle Elemente, die wir bisher so planmäßig entworfen haben, sind da halt in maximaler Konsequenz implementiert. Und können sich dann auch in ihrem wechselseitig wirkenden Potenzial überhaupt erst entfalten. Ich glaube, das ist wirklich interessant. Und das fände ich spannend, das zu beobachten. Also wirklich so ein Experimental-Musizierlernhaus, Experimentier-Musizierlernhaus mal aufzubauen.
Gibt es parallel irgendwelche, also das ist ja wahnsinnig zeitintensiv, stelle ich mir mal vor, aber so in deiner forschenden Tätigkeit irgendwelche Dinge, die noch passieren in der Zukunft? Arbeitest du gerade ganz konkret an irgendeinem Projekt?
Genau, ich habe gerade ein sehr großes und spannendes Projekt am Start, Stichwort digitale Medien, wo es darum geht, ein Lernwerk für Klavier zu entwerfen, was komplett radikal vom Hören ausgeht. Das heißt, die Quelle des Spiels ist kein Text oder visueller Impuls von Abgucken, sondern ist eine Hörquelle. Also eigentlich das, was Jazzmusiker natürlich kennen und machen. Genau, da entwickle ich gerade so ein Material mit einem Heft, mit einer App, mit einer Website, mit Tutorials, und das alles miteinander verknüpft. Genau, das ist gerade auch noch so ein großes Projekt. Und das hängt natürlich letztlich auch mit diesem Musizierlernhaus zusammen, denn die Frage ist ja, wie kriegst du, also wenn Menschen in das Haus kommen und nicht sofort in eine Unterrichtssituation hineingezogen werden, sondern sich selber beschäftigen müssen, dann ist es ja auch schön, wenn man Lernmaterial entwirft und am Start hat, wo sich Menschen autodidaktisch mit beschäftigen können. Das kann man eben zum Beispiel natürlich durch YouTube-Tutorials, aber insgesamt gibt es in diesem Bereich eigentlich relativ wenig Zeug. Und dieses Projekt, das heißt Hörlabor Klavier, ist eigentlich auch sozusagen ein Teilprojekt von diesem Musizierlernhaus, weil es eben um die Frage geht, ja, wie kann man Lernmaterialien kreieren, die spielanregend sind, die eben das Hören ins Zentrum stellen, aber die eben Menschen autodidaktisch nutzen können, die man aber trotzdem auch in Unterrichtskontexten als Lehrmaterial benutzen kann. Genau, das ist mal so ganz knapp gesagt.
Und das ist jetzt, also die Mappe liegt da drüben aber das ist, wie weit ist das fortgeschritten? Wann kann man damit rechnen, dass man das benutzen kann?
Verfertigungsstand ist ungefähr bei 80%. Also das ganze Ding ist tatsächlich ein relativ komplexes, konzeptionell ein komplexes Ding. Das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so in der Kürze ausführen. Aber ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr mit an den Start gehen. Momentan hängt es ein bisschen zum Beispiel bei der App-Programmierung. Da müssen wir noch ein bisschen weiterkommen. Und bei der Produktion der Stücke, also solche Sachen. Videos sind noch nicht fertig produziert. Genau.
Aber kommt sozusagen zeitnah. Super spannend.
Ja, ich hoffe sehr.
Wenn das dann kommt, teilen wir das auf den Plattformen des Podcasts. Cool.
Ja, und das würde mich auch total interessieren, dann wie Menschen mit dem Material umgehen.
Ja.
Weil es sind wirklich Elemente drin, die auch ziemlich schräg sind und ziemlich neu.
Planst du eine Auswertung, also irgendwie eine Begleitung danach nochmal?
Erstmal noch nicht. Also erstmal muss das Material fertig sein. Und dann mal weiterschauen.
Genau. Mega gut. Ja. Ich würde sagen, jetzt läute ich so langsam das Ende unseres wunderbaren Gesprächs ein. Denn am Ende eines Podcasts stelle ich jedem Gast 4 Fragen. Mhm. Die stelle ich jetzt natürlich auch dir. Also vorausgesetzt, dass überhaupt noch Zeit ist bei deinen umfangreichen Tätigkeiten dafür. Was lernst oder übst du gerade?
Ich arbeite mich gerade in regenerative Landwirtschaft ein. Weil ich sehr leide unter dem ganzen Klimawandel-Ding, Umweltsachen und ich sehr intensiv seit 2 Jahren nach zentralen Lösungsmöglichkeiten für die Probleme suche. Und da ist ein Element eben regenerative Landwirtschaft, also die Frage, wie können wir Ökosysteme regenerieren und trotzdem eine Menschheit ernähren.
Das ist ja abgefahren.
Ja, das ist das, wo ich. Also, siehst du ja auch, hier liegt ein Permakulturbuch
zum Beispiel. Ich habe eben schon geschielt und dachte, was macht er wohl damit?
Genau, also Permakultur ist natürlich ein ganz tolles Framework. Kleine Klammer auf, auch sehr interessant. Letztlich ist mein Gedanke eines Musizierlernhauses ist eigentlich der Gedanke eines Lernökosystems, eines biodiversen, hochbiodiversen Lernökosystems. Ja. Das ist eigentlich ein Versuch, Ökosystemdesign zu betreiben. Und da kann man sich zum Beispiel bei der Permakultur sehr, sehr interessante Inspirationen abholen.
Worum geht es ganz grob umrissen bei Permakultur?
Da geht es darum, Ökosysteme zu schaffen, die Menschen ernähren und trotzdem die Umwelt, also nicht nur nachhaltig wirken, sondern die Umwelt regenerieren, also wiederherstellen bzw. verbessern.
Nicht mal nur neutral wirtschaften, sondern...
Ja, genau. Okay. Also die sozusagen so ein Doppelbenefit von ein Ökosystem wird aufgebaut, plus es gibt eine Ernte für die Menschen, die im Idealfall, deswegen Permaculture, die im Idealfall auch so gestaltet ist, dass mit den fortschreitenden Jahren sich das Ökosystem mehr und mehr selbst erhält. Mhm. Und das ist beim Musiziellernhaus ja auch ein zentraler Gedanke. Ja. Dass sozusagen der externe Input jetzt an fossilen Energien im Landwirtschaftsbereich oder an Arbeit oder so oder eben an pädagogischen Interventionen im Musiziellernhaus, dass der schrittweise zurückgefahren werden kann, weil ein System entsteht, ein Ökosystem, ein Lernökosystem entsteht, was aus sich selber heraus sich erhält und im Idealfall weiterentwickelt. Mhm. Das war jetzt ein Exkurs.
Das ist ja voll spannend.
Aber weil du fragtest noch, was mich gerade so beschäftigt.
Ja, ja.
Genau.
Und ich finde es total witzig. Also mir ist gerade ja alles aus dem Gesicht gefallen, weil wenn man diese Frage stellt, dann so, ja, ich habe gerade dieses Stück für das nächste Konzert. Immer so ein Nerd-Talk. Das ist ja total interessant. Ist es tatsächlich aus so einer Grundüberlegung heraus entstanden, einfach, sagen wir mal, als bewusst lebender Mensch, dass du sagst, da muss was passieren?
Genau.
Und ich meine, das ist ja, gibt es ein Standardwerk, wenn jetzt mal wirklich, weil das ist ja ein tolles Thema, was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, das finde ich spannend, ich will mich da mal einlesen, ist ja ein überlebenswichtiger Gedanke,
ja,
den jeder haben sollte.
Ja, also es gibt ein Buch, was ich mega empfehlen kann, was jetzt jüngst herauskommen wird im nächsten Jahr, das heißt Regenerative Agriculture von Richard Perkins, das ist ein Permakulturmensch, der in Schweden arbeitet. Das ist praktisch das neue Standardwerk für regenerative Landwirtschaft. Mhm. Aber eben eigentlich geht es darum, um Ökosystemwiederherstellung. Mhm. Das ist ein zentrales Ding. Dann kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, die TED-Talks und Vorträge auf YouTube von Walter Jehnel, J-E-H-N. Ich muss nochmal genau nachschauen.
Ja.
Das ist ein australischer Klimaforscher, der ganz, ganz spannend die Frage beantwortet, wie man eben, also was getan werden muss, um dem Klimawandel zu begegnen. Mhm. Und wir haben alle Tools in der Hand. Also es gibt, das Problem müsste nicht mehr existieren.
Nur sie werden das finde halt, ich einen spannenden Aspekt.
Sie werden halt überhaupt nicht genutzt.
Und man hat immer das Gefühl, wenn man sich so die aktuelle Medienlandschaft anschaut, das ist immer so, um Gottes Willen, eigentlich steuern wir quasi, wir steuern halt etwas langsamer, wenn wir bewusst leben, auf das Ende der Welt hin, aber das ist unausweichlich sozusagen.
Genau. Das ist auch so, weil auf dem Kurs sind wir gerade.
Ja.
Aber wir haben alle Tools in der Hand, dass innerhalb von 5 bis 10 Jahren das Ruder radikal herumzureißen und eben nicht nur im nachhaltigen Sinne, sondern wirklich ja, Naturökosysteme wieder wirklich zu regenerieren und aufzubauen. Und letztlich dadurch unsere Lebensqualität natürlich ganz zentral zu erhöhen.
Und ist das was, was man, also wenn man sich jetzt so eine Landwirtschaft auch vorstellt, Stichwort, weil ja jeder sich, also viele Menschen, die bewusst zumindest damit umgehen, sich derzeit da auch verantwortlich für fühlen, sagen, man beginnt mit so einer Art Urban Gardening-Idee.
Ja,
und
ja, ja.
Ist das was, was nur im Großen stattfinden kann? Oder gibt es sozusagen auch Ansätze wie jeder Einzelne, der sagt, okay, das finde ich spannend, ich fange jetzt heute oder morgen damit an. Wie könnte man sowas beginnen, dass er auch diese Nachhaltigkeit hat?
Ja, ja, auf dem eigenen Balkon kannst also jetzt, was Gärtnern oder Landwirtschaft angeht, im Kleinen kannst du auf dem eigenen Balkon anfangen.
Mhm.
Deine eigene Terra Preta herstellen, ja, also mittels Pflanzenkohle den Kohlenstoffgehalt im Boden erhöhen und dadurch Kohlenstoff aus der Atmosphäre im Boden für hunderte Jahre binden, dadurch die Fruchtbarkeit des Bodens erhöhen, das Mikrobiom im Boden fördern und so weiter.
Mhm.
Das kannst du in einem kleinen Blumentopf, kannst du damit klein anfangen.
Mhm. Also das ist ja so eine totale Side-Talk, aber wie bindet man diese Kohlenstoffe? Was ist das dann?
Genau, also die zentrale Herausforderung ist ja...
Vergessen wir den musikalischen Inhalt, den schneide ich das weg. Es ist viel interessanter.
Hier beginnt der
Real Talk.
Also wir sind ja gerade bei 410 parts per million Kohlenstoff in der Atmosphäre.
Ja.
Und das vorindustrielle Niveau liegt ungefähr bei 270.
Ja.
Also wir haben zu viel Kohlenstoff in der Atmosphäre. Aber ein zentraler Kohlenstoffspeicher sind die Böden durch ihren Humusgehalt. Humus ist praktisch, weil es verrottete Biomasse ist praktisch Kohlenstoff in der Hauptsache.
Mhm.
Und dadurch, dass unsere Landwirtschaft die Böden zum Teil so ausgelaugt hat, dass sich der Humusgehalt verringert hat, dadurch, dass wir so viele Ökosysteme zerstört haben, insgesamt sehr viel Bodenerosion und Verwüstung, Wüstenbildung stattgefunden hat, ist sozusagen viel Kohlenstoff, was im Boden gebunden war, in die Atmosphäre als CO2 oxidiert, gelangt und sollte da halt nicht sein. Das heißt, die Frage ist, wie kriegen wir den Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder in den Boden?
Mhm.
Und das geschieht ganz einfach durch Humusaufbau im weitesten Sinne.
Mhm.
Das heißt, wir müssen versuchen, den Humusgehalt unserer Böden zu erhöhen, was relativ einfach machbar ist. Und ein Tool davon, ein Extremtool in dieser Richtung, ist halt die Arbeit mit Biochar, also Pflanzenkohle, wo du einfach durch Pyrolyse, also nicht Verbrennung, sondern einen Pyrolysevorgang, Biomasse zu Kohle umwandelst, die du dann bestimmt mit Nährstoffen aufladen musst, zum Beispiel Urin.
Okay.
Ist der beste Nährstoffgeber, weil da sehr viel Stickstoff drin ist, aber auch Phosphor und verschiedene andere Dinge. Und dann kannst du diese Pflanzenkohle wieder in den Boden bringen. Und Pflanzenkohle hat den großen Vorteil, anders als normaler Kompost, der sich relativ schnell wieder Kohlenstoff in die Atmosphäre verflüchtigen kann, hat Pflanzkohle den großen Vorteil, dass diese Kohle in der Pflanze, der Kohlenstoff in der Pflanze über Jahrhunderte fest gebunden ist und aber eben nicht nur dann im Boden rumliegt, sondern dort halt sehr, sehr viele Wohltaten vollführt, was halt die Wiederherstellung des Bodenlebens angeht.
Das bedeutet aber, also diese Pyrolyse, von der du sprichst, mit der man das bindet sozusagen, kann die zu Hause stattfinden?
Genau, ich habe das jetzt neulich ausprobiert in meinem Kugelgrill.
Ja.
Also du brauchst so eine konische Form.
Ja.
Du kannst dir entweder ein Erdloch graben und kannst das dort drin machen.
Ja.
Oder du nimmst so einen Kugelgrill, weil es geht darum, dass du Sauerstoff aus dem brennenden Zentrum heraushältst.
Ja.
Und das unterscheidet eine Pyrolyse von einem Lagerfeuer. Beim Lagerfeuer wird Sauerstoff von der Seite reingezogen und am Ende hast du halt Asche.
Mhm.
Und die bringt dir nicht viel.
Mhm.
Und wenn du pyrolysierst, verbrennt das Holz auch, aber was übrig bleibt, ist eben Kohle.
Mhm. Okay.
Und in so einem Kugelgrill kannst du das wunderbar machen. Musst du nur so ein paar Techniken beachten und du musst den Luftanschluss, die Luftöffnung von unten musst du verschließen und dann kannst du in deinem Kugelgrill Pflanzenkohle herstellen.
Und was für Pflanzen hast du da reingetan?
Holz zum Beispiel.
Okay, also du hast einfach normal Holz genutzt.
Genau. Ja. Ich hab mein Restholz von hier, ich habe so Regale gebaut.
Ja.
Da habe ich einfach mein Restholz mal verwertet.
Okay.
Na, und wenn du das richtig machst, Pyrolyse, setzt das praktisch keine Gase frei und natürlich eben halt auch erzeugt kein CO2, wie es normale Verbrennung tut. Also natürlich auch etwas, aber eben nicht sehr viel, sondern ungefähr 40-50% des Kohlenstoffgehalts des Materials, was du pyrolysierst, wandert in die Kohle und ist dort fixiert.
Und diese Kohle gräbst du ein in einem Beet?
Genau.
Oder?
Genau. Oder machst halt, also in Terra Preta, es liegt hier auch noch ein Buch, was ich auch sehr empfehlen kann.
Ja.
Das ist von Ute Scheub, Heiko Pieplo und Hans-Peter Schmidt.
Ja.
In Terra Preta, das ist die Schwarzerde aus dem, vor allem aus dem Amazonas, aber auch gibt es auch hier in Europa, in Asien wurden Terra Preta-Böden gefunden.
Mhm.
Und genau, mit der Pflanzenkohle, wie gesagt, die musst du aufladen und dann gräbst du sie in den Boden ein oder verkompostierst sie mit in einem Kompostsystem, was natürlich trotzdem sinnvoll ist und was man braucht.
Mhm.
Und bringst dann die Sachen in deinen Boden ein und pflanzt darauf die Pflanzen. Und wenn alles gut geht, dann hast du halt ein sehr, sehr explodierendes Bodenleben,
mhm.
also Bodenlebewesen, die entsprechend dann für die Gesundheit der Pflanzen sorgen.
Mhm.
Ein zentraler Grundsatz in der Permakultur: feed the soil, not the plants.
Okay.
Und
es geht um den gesunden Boden, auf dem die Pflanzen wachsen. Ja.
Wenn du für einen gesunden Boden sorgst, für einen fruchtbaren Boden mit viel Bodenleben, mit diversen Bodenlebewesen, dann wachsen die Pflanzen darauf praktisch von selber und sind auch gesund. Also haben auch ganz, ganz andere Abwehrstoffe gegen Pflanzenkrankheiten oder sowas.
Mhm.
Und das wiederum ist eigentlich auch ein interessantes pädagogisches Prinzip. Feed the soil, not the plants.
Ja.
Ja, also pädagogische Intervention sollte sich eigentlich, und das ist meine Überzeugung, meine subjektive Überzeugung, wenig auf die direkte Beeinflussung des Menschen beziehen, sondern auf die Herstellung von einer möglichst anregenden Lernumgebung,
mhm.
die natürlich auch eine direkte Interaktion oder auch natürlich eine Beeinflussung des einzelnen Menschen beinhaltet. Aber die eigentliche Grundlage ist, es geht darum, anregende Lernumwelten zu schaffen.
Mhm. Die sich wiederum dann auch selbst unterstützen in der Zukunft.
Genau.
Und, ja,
genau. Und in die du dann Menschen setzen kannst, die fast wie von selber darin gedeihen.
Wahnsinn.
Das wäre so meine Vision.
Also ich glaube, so umfangreich und nochmal neu thematisch und so lang auch, habe ich noch nie ein Gespräch auf diese erste Abschlussfrage.
Das war jetzt deine erste Frage.
Das ist der Hammer. Ich bin wirklich begeistert. Ich packe diese gesamte Literatur und auch das Buch, was erscheinen wird, und so in die Shownotes.
Cool.
Und bin mega gespannt, was da für Feedback auch kommt dann von den Hörerinnen
und Hörern. Cool, ja.
Zweite Frage, was liest du gerade? Wobei sich das vielleicht schon ergeben hat aus der ersten Frage.
Genau.
Du beschäftigst dich gerade mit diesem Thema so umfangreich, dass...
Wobei ich tatsächlich gerade gestern fertig gelesen habe, ich ein Buch von Michael Pollan, das ist ein amerikanischer Journalist, der sich mit der aktuellen Psychedelika-Forschung beschäftigt hat. Das ist auch sehr, 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 sehr interessant, ist gerade auch für Künstler, weil viele Drogen und Rock'n'Roll, das hängt immer eng zusammen, aber darauf will ich gar nicht so sehr hinaus, sondern die Erfahrung, die du mit psychedelischen Drogen machen kannst, die auch sehr, sehr, sehr gut inzwischen therapeutisch eingesetzt werden können und wo es ganz interessante Feldstudien in Amerika gibt, beinhalten sehr viele Elemente, die halt für künstlerisch tätige Menschen auch relevant sind. Also Stichwort Transzendenz des Ichs, Flow-Erfahrungen, Immersion,
in simulierter Form sozusagen, diese Zustände.
Genau. Einheitserfahrung mit dem Instrument zum Beispiel, solche Sachen. Das habe ich jetzt gerade gestern fertig gelesen und fand das sehr anregend.
Okay, packe ich auch in die Shownotes mit rein. Okay. Sehr spannend. Ich habe der Podcast ist auf allen möglichen Plattformen online, wo man sich das vorstellen kann, hat eine eigene Website auch, aber ich habe parallel begleitend eine Spotify-Playlist eingerichtet. Und jeder Gast ist herzlich eingeladen, oder auch mehrere Songs dieser Liste hinzuzufügen. So ganz spontan.
Cool.
Fällt dir denn einer ein, den du gerne der Playlist hinzufügen würdest?
Das würde ich gerne in Ruhe machen. Ich habe tatsächlich, also meine Tidal-Playlist ist ellenlang.
Ja.
Und das ist eine meiner Leidenschaften, wenn ich Zeit habe, ausführlich Musik zu hören.
Ja.
Vor allen Dingen nur Musik, die ich noch nicht kenne. Also Musik,
Das ist ein interessanter Aspekt. Ich hake ganz schnell ein, bevor du weiterredest. Denn ich habe kürzlich auch mit einer Gruppe von Studenten darüber gesprochen, wie sie überhaupt neue Musik entdecken.
Ja.
Denn diese Frage ich habe da sowieso meine Playlist und wer auch immer Streamingdienst schlägt mir ja dann neue Dinge vor, die so neu ja dann oftmals gar nicht sind. Wie entdeckst du denn neue Musik?
Über Tidal halt. Aber eben nicht, indem ich den Algorithmen folge, sondern entweder indem ich ein toller Anknüpfungspunkt ist immer, wenn andere Menschen irgendwas empfehlen, Und so hat man gleichzeitig auch die Verbindung der Musik mit dem anderen Menschen, den man ja meistens mag, wenn man sich mit ihm über Musik unterhält. Oder vielleicht auch nicht, aber meistens schon.
Ja.
Genau, und ansonsten eher so ein bisschen randommäßig.
Ja.
Also gestern zum Beispiel hatte ich nachts 1-2 Stunden Zeit und habe mir Rubriken gesucht, die ich noch nie besucht hatte. Zum Beispiel, was habe ich da? Haus. War ich noch nie in der Rubrik oder Gospel.
Aha.
Und hab da mal geguckt, was es da so gibt und ein bisschen durchgehört und bin bei 2 Sachen hängen geblieben, wo ich echt so spontan auch schon so gemerkt habe, so, boah, cooles Zeug, wäre ich nie drauf gekommen.
Ich finde gerade in so einem Zeitalter, wo ja eigentlich Algorithmen und die Analyse deines Verhaltens so umfangreich beeinflussen, was du bei Social Media siehst, was du bei Google angezeigt bekommst, ist die Frage, wie finde ich neue Dinge eigentlich ein total zentraler Aspekt?
Absolut. Du musst Algorithmen austricksen, wo es nur geht und du musst dich eigentlich sozusagen, das ist das Schöne an Algorithmen, du musst dich einfach nur genau anders verhalten.
Als wenn du ein kreischer Ansatz. Ja,
also wenn du einen Algorithmus gegenüber dir selbst wärst und dann hast du es eigentlich.
Und arbeitest du da auch mit so, also es gibt ja Leute, die betreiben das so richtig an Absurdum mit privaten Fenstern beim Surfen.
Ja, das ist auch lustig und so, aber genau, also jetzt nur sozusagen auf die Musiksuche
bezogen. Ja.
Also, du musst dir einfach Sachen anklicken, wo du im ersten Moment sagst, so, das würde ich nie anklicken.
Ja.
Würde ich mir nie anhören.
Und, okay. Ich sehe mich schon auf der Heimfahrt mit Helene Fischer in der Autobahn entlang cruisen.
Ja. Ah, ja.
Kein Name-Dropping hier, aber... Ja, okay. Also wir erwarten sozusagen, nachdem du heute Nacht in die Klausur gegangen bist, deine Song-Hinzufügungen zu unserer Playlist. Und 1000 Konzepte schwirren dir im Kopf. Einige hast du schon zu Buche gebracht, andere kommen sicher noch. Das nächste Projekt kommt nächstes Jahr wahrscheinlich raus. Die landwirtschaftliche Entwicklung beschäftigt dich. Psychologische Aspekte. Also du lehrst ja noch an der Hochschule. Dein Tag ist ja wirklich voll mit, also dieser Moment des nicht an was Neues denkend, kann ich mir gerade gar nicht so richtig vorstellen, dass der überhaupt existiert.
Ja.
Wenn dann mehr durch Zufall, während du vielleicht nur an Kaffee denkst oder weiß nicht was, ganz rudimentäres. Aber gibt es für dich den Moment, denn ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, kommt auch in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen immer wieder vor, gerade wenn man kreativ schaffend ist und wenn sozusagen der Hauptteil des Tages daraus besteht, etwas zu tun, was man sehr gerne macht und sich quasi konzeptionell oder inhaltlich mit solchen Dingen befasst, das ist ein Prozess, der nie endet.
Ja.
Und das, auch wenn man das liebt, zehrt. Gibt es denn etwas, was du tust, wenn du am Ende eines Arbeitstages jetzt, ob du nach Hause kommst oder ob du aus dem Arbeitszimmer herausgehst und offiziell beschließt, jetzt ist sozusagen der Arbeitstag formell vorbei. Hast du irgendeine Praxis, wo du sagst, ich komme jetzt runter, entspanne sozusagen gezielt? Oder ist es was so manche machen, das über den Tag verteilt und integrieren das? Ne? Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es besteht immer so eine Notwendigkeit des auch mal zur Ruhe kommens, damit man da nicht verloren geht in diesem ganzen Gedankenkreisel.
Mhm.
Gibt es da was du empfehlen würdest?
Ja, total. Also erstmal, so schön wie du es gerade gesagt hast, kann man das eigentlich nicht ausdrücken mit diesem, genau, so was sozusagen kreative Geist da umtreibt oder was so die Konstitution von einem kreativen Geist ist.
Ja.
Weil es ist auch wirklich anstrengend. Und am Ende auch, ja, auch zehrend.
Ja.
Es gibt einen schönen Ausspruch von Josef Beuys, der gesagt hat, wenn man als Künstler am Ende seines Lebens nicht komplett verlebt und verbraucht aussieht, hat man das falsch gemacht. oder so sinngemäß, ich hab's mir jetzt im Kopf.
Hat bei ihm ja eigentlich ganz gut
genau.
Ich meine, wenn man sich die Bilder anschaut von ihm, sieht ja auch schon ganz schön platt aus immer.
Ja, Nee, aber was ich mache, ich mache Yoga. Also ich bin auch, habe eine lange biografische Geschichte mit so, was so spirituellen Traditionen angeht und Meditation. Momentan bin ich so beim Yoga hängen geblieben. Das gibt mir immer sehr, sehr, sehr viel. Und ich mache sehr, sehr gerne Wahrnehmungsübungen der Gestalt, dass ich, wenn ich egal wo ich bin, einfach nur völlig in mein Hören gehe.
Mhm.
Also in das gehe, was ich gerade höre. Und nicht mehr abweiche, also sozusagen eine Hörmeditation oder eine Hörwanderung mache.
Mhm.
Das ist auch eine Sache, die mir unheimlich viel gibt und die mich fast augenblicklich total beruhigt. Und so diese innere Stimme, die halt permanent...
Denn diese Frage ist ja immer, wie kann ich im Hier und Jetzt einmal sein?
Exakt, genau. Das ist genau die Herausforderung, genau das Problem. Und wenn man so viel im Kopf ist und vor allem so in zukünftigen Modellen und in utopischen Welten, dann ist das genau das Problem, dass man relativ wenig im Hier und Jetzt ist und dann entsprechend den Kontakt zu sich selber verliert, den Kontakt zur Welt verliert, den Kontakt zu anderen Menschen tendenziell verliert und so ein bisschen zu so einem Halbautisten wird.
Ja.
Genau, und so Wahrnehmungsübungen sind da total hilfreich.
Ist das dann so im Alltag, wenn du in der Straße unterwegs bist und du läufst quasi, also du setzt dich jetzt nicht extra irgendwo hin, schließt die Augen oder so zwingend, sondern du läufst einfach weiter und aber achtest mal wirklich nur darauf.
Genau.
So ein performatives Field Recording sozusagen.
Genau. Und dann halt auch wirklich reinzugehen, ne? Also zum Beispiel beim Zugfahren kann man das so wunderbar, wenn man sich in das Zugfahrgeräusch vertieft, ne? Da gibt es so viele Ebenen. Mhm. Die Radebenen, die Lüftungsebenen, die Knarzebenen, die Windgeräusche am Fenster und so. Und da hast du auch immer so ganz viele Layers. Und wenn du da so reinhörst, denkst du so, wow, ist das krass. So eine Polyphonie, 7, 8 Stimmen oder so.
Aber selbst in der Entspannung ist sozusagen dein Hang zur Kategorisierung und Strukturierung.
Exakt. Sobald dann dieser Gedanke kommt, bist du wieder draußen.
Du sofort wieder stoppen und sagen, nein.
Genau. Okay. Beziehungsweise wie es halt beim Meditieren der Fall ist. Ja. Du sagst halt nicht, oh, böse gemacht, jetzt hast du wieder angefangen zu denken. Sondern so, oh, schön, mein Geist ist jetzt wieder
in. Interessanter Gedanke, ich lasse
ihn ziehen. Genau. So. Und gehe wieder in die Hörwahrnehmung rein.
Ja.
Also, verbinde mich wieder mit der Essenz der Wahrnehmung, die mich gerade umgibt oder der Wahrnehmungsobjekte, die mich gerade umgeben.
Wahnsinnig inspirierend. Andreas, ich danke dir ganz herzlich für dieses inspirierende und super cool und so vielseitige Gespräch. Ich bin wirklich begeistert.
Ja, hey Max, super, ich fand es auch total cool und vielen, vielen Dank für deine Einladung und ich habe ein kleines schlechtes Gewissen, weil du so wenig zu Wort gekommen bist.
Ach, um Gottes Willen. Du bist der Gesprächsgast.
Ja, aber vielleicht kann man das auch mal umdrehen, weil wir hatten ja am Anfang in der Küche hatten wir irgendwie sehr interessante Gespräche und da hast du einfach auch erzählt, was du so machst und vielleicht können wir den Podcast mal umdrehen, weil du hast auch so coole, interessante Ideen und hast so eine vielfältige Biografie, die einfach mega interessant ist.
Vielen Dank. Danke für die Blumen.
Genau. Vielleicht als Angebot, wenn du magst, dass wir mal einen Podcast mit dir machen in deiner Reihe.
Ja, natürlich. Können wir gerne eines Tages machen. Ja. Das finde ich eine super schmeichelnde Idee, wenn du das für notwendig erachtest.
Ja, wie gesagt, es gibt so wenig Menschen, die so vielfältig und offen unterwegs sind, glaube ich, wie du.
Ich finde, das ist eine wahnsinnig, also für mich ist das so ein ganz grundlegendes Bestreben einfach auch. Ich bin auch, also ich werde tendenziell unglücklich, wenn ich mich zu sehr in eins versteife irgendwie. Ja. Und da erkenne ich durchaus einige Parallelen. Ich fände es immer interessant, wenn man jemanden dann trifft wieder, der das so ähnlich tickt. Das ist wahnsinnig inspirierend auch, sich dann auszutauschen.
Genau.
Also wir bleiben dran auf jeden Fall. Wir machen das unbedingt.
Machen wir.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke dir, Max.
Tschüss.
Ja, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, am Schluss ging es nochmal in eine ganz andere Richtung, völlig unerwartet, nochmal ein riesen interessantes neues Kapitel geöffnet. Die Shownotes dieser Folge werden wahrscheinlich die umfangreichsten, die es bisher bei Weidesfeld der Podcast gegeben hat. Und um das nochmal zu toppen, hat Andreas mir nicht einen einzigen Song für die Playlist genannt, sondern hat mir kurzerhand gleich mal eine ganze Playlist zusammengestellt, die ich euch natürlich auch verlinken werde. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne vorweihnachtliche Dezemberzeit, macht's euch schön gemütlich und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.